Todos lo conocéis e insistió hoy en aparecer frente al micrófono. Que tengas una maravillosa buena noche, Gregor. Es posible que haya salido corriendo del baño goteando para hablar con él sobre el thriller erótico Juegos Salvajes, conocido por Dinge von Interesse, del The Lone Gunman Show y más. Es bueno que estés aquí en esta noche calurosa y, por supuesto, un saludo ardiente para todos los oyentes. Así que toma una copa, siéntate en el porche y disfruta del espectáculo.
Ja, und damit euch allen herzlich willkommen bei einer neuen Erfolge-Episode mit Gregor. Ihr habt es ja im spanischen Intro schon gehört.
Hola, Clemens. Hola, Gregor. Yo hablo español? Sí, señor. Sí, señor.
Sí, señor.
Ja. Ja, und jetzt müssen wir es komplett in Spanisch singen. Das wäre beeindruckend, oder?
Hm? Ja, ja. Oh, ja, das wäre wirklich beeindruckend. Was wirklich beeindruckend ist, denke ich, ist der Film, den wir besprechen, der natürlich im nicht-spanischen Original Juegos Salvajes heißt. Und wie, was ist, was für Spanisch? Wow. Das heißt doch hier Wild Things, wilde Dinge, ne? Wilde Dinge von Interesse. Da haben wir natürlich, Gregor ist dabei, es muss sein. Wieso Spanisch, denken sich viele, warum die Post auf X, wie es jetzt angeblich heißt,
Twitter
das heißt für mich Twitter.
Twitter X, Mann.
Old Man. Twitter X, Asterix und im Twitterland. Ich habe mir die Blu-ray besorgt aus Spanien, weil sie eine deutsche Tonspur hat. Aber das geht noch weiter. Für den Preis, ich finde es ein bisschen, naja, ich glaube, der war verbilligt, 13 Euro oder so. Ja, kann man drüber streiten. Ist halt die deutsche Tonspur dabei, aber irgendwie null Extras. Kein Trailer, nada, niente, nix. Was ich interessant fand, weil ich dachte, da ist irgendwas Kleines noch dabei, ist nicht. Aber da gibt es nur noch irgendwelche anderen Boxsets und die kosten da irgendwie 60 Euro. Also den Film als Blu-ray zu, noch mit deutscher Tonspur zu bekommen, da musste schon hellwach sein und eine Woche im Internet rumgucken, gefühlt.
Wer Clemens Experience nachholen will, der gibt bei Amazon einfach Wild Things und dann kommt er auf die, und das ist super, weil alles daran ist falsch. Da steht dann Wild Things 1988. Ja. Der Film ist aber von 1998.
Und Bürobedarf, glaube ich sogar, ne? Bürobedarf irgendwie
Der Film ist von 98, nicht 88. Da steht aber Wild Things 88, Blu-ray EU-Import mit deutscher Tonspur. Das steht da drauf. Das ist alles genau, falsch. Genau. Geil ist, es ist super beeindruckend irgendwie, wie das wohl auch passiert ist, ne?
Ich hab keine Ahnung. Wovon ich noch keine Ahnung habe, ich habe geforscht, zig Trivia, ich habe hier 70 Tabs offen, es ist gefühlt wie die Stargate-Filmbesprechung, hätte ich nicht gedacht bei dem Film, aber es sind 1000 Sachen. Ich habe anscheinend eine Version, die es eigentlich nirgendwo gibt, weil es gibt die normale TV-Version und die ist kürzer. Ich glaube, 104, weiß ich jetzt nicht.
Die ist länger.
Es gibt die Unrated-Version, die ist 10 Minuten kürzer und ich habe eine Version, die ist länger als beide, also ich weiß nicht, die Spanier haben es drauf, die haben da mehr Bildmaterial reingeknallt. Ja. Ich habe da auch englische Szenen noch dabei, was eigentlich für eine Unrated-Version spricht. Aber es ist nicht die Unrated-Version, weil sie ist länger. Ich habe keine Ahnung, schreibt uns gerne, was das für eine genaue
Version ist. Wie lang ist der Film, den du hast? Weißt du das? Also wie lang die Länge?
154 Minuten, noch was irgendwie. 154 Minuten 47. Ja, das hat mich beeindruckt. Wie gesagt, eigentlich Wild Things, ne? Und und was ich noch für einen Skandal, das habe ich ja dir schon vorhin geschrieben, finde auf dem Cover, ich weiß gar nicht, ob es im anderen Cover wahrscheinlich auch so ist, also da sind 4 Personen drauf. Und wie viele Namen stehen drauf von den Schauspielern? 3. Also sie haben Denise Richards vergessen oder aus nicht stilistischen Gründen, konnte ich nicht nachvollziehen, war fast schockiert.
Es ist interessant.
Also fand ich komisch. Entweder du schreibst da alles drauf oder nichts, aber nicht so.
Weil 4 Leute abgebildet werden. Ne? Und es ist wirklich absolut so merkwürdig und das ist mir nie aufgefallen. Aber du hast recht. Also wir sehen auf dem Cover direkt aus dem Pool raus, wie uns Neve Campbell, nennen sie ab jetzt Neve Campbell, obwohl wir dazu später noch kommen, Neve Campbell und Denise Richards uns angucken, während verkehrt herum über Denise Richards Kopf steht Neve Campbell. Neve Campbell steht Kevin Bacons Name. In der Mitte steht Matt Dillon und unten sehen wir einen Matt Dillon in einer sehr ungewöhnlichen Körperhaltung, ehrlich gesagt. Also es sieht
schmerzhaft für die Schulter aus oder ist der so
sportlich? Ich glaube, es soll
Bewegung signalisieren.
Muskeln so ein bisschen hervorheben. Komisch, aber ich fand es auch
Aber ja, guck mal, der hängt
so irritierend, ne? So? Und dahinter, Kevin Bacon.
Das hat mich auch also, irgendwie irritiert.
Wir haben vier Schauspieler und wir sehen drei Namen. Mhm. Und wer unterschlagen ist, ist Denise Richards. Ne? Total. Genau. Und mir ist auch nie aufgefallen, dass das so ist. Also, aber es ist wirklich so. Also ihr Name steht nicht drauf. Was für eine große, große Frechheit. Ja.
Du kennst mich doch, Gregor. Hier Story habe ich keine Ahnung von, überhaupt nicht. Aber hier so, die Farbe ist da in Szene 17 falsch oder hier der Name fehlt, da hast du mich dann.
Ist interessant. ich habe ja nicht auf den EU-Import mit deutscher Tonspur zurückgegriffen. Ich habe ja noch, auf wie es sich gehört, auf die Foto-Video-DVD, die einer Zeitung beilag, zurückgegriffen.
Ich dachte, ich hätte die auch gehabt, aber konnte sie nicht mehr ausfindig machen. Aber was ich weiß, ich hatte damals den Soundtrack, weiß ich nicht, ich fand den einfach entspannend und gedanklich einfach, wenn man mal in die Everglades in dem Kopf abtauchen will, ist ein entspannter Soundtrack. Natürlich sehr gleich von allen Titeln. Also es ist jetzt nicht das so irgendwie eiskalte Engelmäßig, dass du da eine große Varianz hast, Rock, Pop, was weiß ich, verschiedene Genres, Balladen, aber genau.
Der ist auch ein Goldstandard, muss man schon sagen. Also da sind einfach so viele große Stöcke drauf, die mit diesem Film auch erst so richtig ihren Durchbruch hatten und aber auch ohne den Film geile Lieder wären. Das finde ich bei dem Film ein bisschen weniger halt. Der ist mehr so ein Filmscore halt, wirklich.
Das stimmt. Ein bisschen mehr als, ne? Was mir beim Cover jetzt noch aufgefallen ist, hatte ich vorhin im Handy geguckt, da war doch was. Es ist praktisch das erotische Apocalypse Now Final Cut Cover.
Ja, ein bisschen schon, so,
Der schien aus dem Wasser. Schon, ja. Also, weiß ich nicht, ob das da ein bisschen angelehnt sein soll. Ja,
Es ist ein guter Vergleich.
Es wirkt ein bisschen so, auch von den das könnte auch in den Everglades spielen, Apocalypse Now, wenn du das Cover so siehst. Also die Grashalme da und das Wasser.
Ja. Ich vermute, er ist da in Teilen gedreht worden, weißt du? So wie ich das gehört. Weißt du noch, wie du Wild Things das erste, wir sind ja immer noch im erotischen Kinosommer.
Der erotische Kino.
Und weißt du noch, wie du den Film das erste Mal gesehen hast? Sag nicht vorgestern auf EU-Import.
Ich kenne den schon.
Ne,
ich glaube, das war wahrscheinlich so ein geschnittenes Freitag, wahrscheinlich eher dann 22 Uhr Ding auf, weiß nicht, RTL2, Kabel 1. Aber ich denke, im Fahrwasser so. Und ja, aber irgendwie ist es so ein Film, den habe ich, auch wenn ich ihn nicht jetzt immer sehe, den hat man immer so im Hinterkopf und ich glaube, das kann man fast vorwegnehmen, es ist der komplizierteste Erotik-Thriller wahrscheinlich, den ich kenne. Also ich glaube, das ist wirklich, das ist auch für mich so ein Film, es ist ein völlig anderes Genre, aber das ist für mich so Butterfly-Effekt. Du siehst den Film und denkst so, ja, Momentchen mal hier, Freund, ne? Wie ging das? Und dann musst du den eigentlich nochmal am nächsten Tag sehen. Und das, finde ich, dafür steht der Film. Das, natürlich mögen Leute sagen, oh nee, ich will den jetzt nicht nochmal, ne? Das ist klar. Aber irgendwie, das ist so ein Film, den kann man, also ich kann ihn nicht einmal sehen und verstehe da alles. Das schaffe ich nicht kognitiv. Das ist zu viel. Ja? Also, klar.
Definitiv. Also das ist ein guter Vergleich, aber für einen Erotikfilm, obwohl wir ja ein bisschen was sehen, aber da ist er eigentlich ein bisschen zu sehr Thriller für, weil man wird ja dann von dem, also um jetzt als so ein, ich sag mal, ein Erotik, also Basic Instinct zu sein, muss ich sagen, um Basic Instinct zu sein, da wiederum fehlen so ein bisschen die Szenen und ein bisschen so, da muss ich mich wirklich nebenbei mit zu vielen anderen Dingen beschäftigen und denk mir und habe so viele Gedanken, ich habe so viele Gefühle gehabt bei diesem Film. Weißt du, ganz viele. Ich hatte mich gefragt, Mensch, Robert Wagner wird auch nicht älter, habe ich mich gefragt, ne? Seid, ne, hart, aber herzlich, ne? Immer wenn ich Robert Wagner sehe, denke ich sofort an dieses, er ist ein Selfmade-Millionär.
Ja, aber passt auch hier in den Film so ein bisschen vom Look her, ne? Auch wenn ich ihn gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass der da eine Rolle spielt, hatte ich gar nicht abgespeichert, aber zu Unrecht.
Überhaupt
zu Unrecht.
Nicht.
Ja.
Aber es ist so ein Film, der so End-90er, als der so rauskam, waren natürlich die ganz großen Dinger davon, dass man halt gesagt hat, ja, das ist halt, ne, da ist halt Denise Richards und Neve Campbell. Das waren so die beiden, definitiv die beiden, nicht nur die Eyecatcher, sondern die Verkaufsargumente von dem Film. Seien wir mal ehrlich, mit Matt Dillon kann ich nichts anfangen.
Diesen Film verbinde ich mit ihm, aber sonst könnte ich jetzt nicht sagen, ich fand ihn gut in Sorry, Matt, aber ja.
Ja, das ist so, er ist so für mich so ein nichtssagender Hauptdarsteller ist, genau. Irgendwie. Er macht das nicht schlecht, also nicht schlecht, aber jetzt auch nicht spektakulär gut. Er macht da halt so ein bisschen seinen Job. Ding, genau. Und natürlich Kevin Bacon, klar, den kennt man, den mag man und der ist auch immer irgendwie so da gewesen, seit er in den 80ern für uns getanzt hat. Aber er ist halt auch nicht der Mega, also der Große, er hat nicht am meisten zu tun in dem Film. Genau. Und deshalb war natürlich, ganz ehrlich, als er rauskam, war ich 18, 19, wahrscheinlich habe ich ihn mit Anfang 20 oder gesehen. Und da waren es natürlich Denise Richards, die wir zu der Starship Zeit auch ewig Troopers seit Starship immer. Troopers.
Ja, und dieser Film.
Obwohl ich Team Izzy bin. Obwohl ich definitiv Team Izzy bin. Aber wir lieben sie seit für ihre Arbeit in Starship Troopers. Und natürlich Neve Campbell. Natürlich Scream.
Scream, die ganzen Scream-Teile. Scream. Waren es drei Filme, wo sie dabei, ich weiß es gerade gar nicht, oder vier sogar?
Mehr.
Wo sie dabei war, meine ich auch, ne? Weil irgendwann
fünf war sie dabei. Meine ich.
Okay.
Ich meine jetzt nur im aktuell sechsten, es sind fünf gewesen, in denen sie auch dabei war. Im jetzt aktuell sechsten haben sie nicht mehr genommen, weil sie sich, halte ich fest, finanziell nicht mit ihr einigen konnten. Die wollten ihr keine vernünftige Gage bezahlen. Ja. Der Frau, die da irgendwie 25 Jahre die Hauptrolle
trägt eigentlich. Ne? Ja gut, das ist wahrscheinlich dieses Akte X-Problem so mit dem Synchronsprecher, so dann nicht, ist halt immer sehr unglücklich.
Ja, ja.
Was nicht unglücklich ist, was dieser Film für eine Verbindung zu Scream hat. Denn ich habe jetzt Scream nicht so im Kopf, aber ich habe eine Szene im Kopf, wo Neve Campbell telefoniert und hier gibt es eine Pool-Szene, wo sie telefoniert und Dennis Richards ist auch neben ihr, hört da mit und irgendwie so am Telefon und das ist, ja gut, das ist jetzt nichts Spannendes, aber so ein kleiner, was mir da verbindet, vielleicht entfernt, ja.
Es sind halt die 90er Jahre Funktelefone, die wir sehen. Genau. Die gab es auch in Scream, aber das Telefon, was wir in White Sinks sehen, was die gute Denise im Pool hat, sie ist ja so eine Millionärstochter und so, ne? Das, was sie da hat, diese Antenne, die sie hat, diese, weißt du, diese gebogene Antenne, diese bunte, orange gebogene Antenne auf dem Telefon, die war für mich ein eigener Eintrag in meinen Notizen wert. Okay. Was ich gesagt habe, allein diese Antenne, musst du wirklich drauf, diese Antenne ist absoluter Goldstandard. Und wenn ich mit so einem Telefon rede und du stehst so einen Meter hinter mir und ich rede so offensichtlich über dich und sagst so, Clemens, hi, Clemens, ja, Moment, jetzt mache ich dich mal laut, du sollst mithören, ne? Dann glaube ich auch nicht, dass das gestaged ist, ehrlich gesagt.
Ja.
Das sind die ganz,
das sind dieser kleinen Campbell, Dinge, genau.
Ja, klar. Susie Mary Toller und Denise Richards halt als so ein geiler Name. Kelly Lanier van Ryn.
Ja, was ich noch interessant finde, also der Film hat eine bestimmte Erzählweise, die da heißt, das Stilmittel des unzuverlässigen Erzählens. Und hier tauchen wir natürlich in alle Deutsch-LKs ab. Genau, das ist nämlich die spezielle Erzählform, bei dem die Zuverlässigkeit des Zuschauers oder Lesers, Zuhörers in Frage gestellt wird. Vereinfacht ausgedrückt, es wird zunächst ein Geschehen erzählt, das, wie sich im weiteren Verlauf herausstellt, nicht so stattgefunden hat. Gründe dafür können beispielsweise sein, dass die erzählende Person die Handlung erträumt, im Drogenrausch erlebt oder schlichtweg erfunden hat, etwa um ein Alibi zu erhalten. Und da gibt es jetzt ein paar Filmbeispiele, werde jetzt nicht alle nennen, also A Beautiful Mind, Der Maschinist, die üblichen Verdächtigen, Fight Club.
Oh, an den habe ich auch gerade gedacht.
Mulholland Drive, Shutter Island, Sixth Sense, Vanilla Sky, One Hour Photo. Das sind so vielleicht die prominenten Beispiele. Das sind
gute Filme. Ja, sehr gute Filme.
Da merkt man also, Mindfuck kommt an, meistens vielleicht.
Definitiv. Ja. Kennst du One Hour Photo mit Robin Williams? Ist das?
Ich glaube, ich habe den nicht gesehen.
Das ist gut. Ja? Auch so ein Film, den ich mal in einer Beilage in einem Fotovideo. Das ist gut, ja. Das spielt da mal einen Bösen, also dann halt einen Psychopathen halt. Ja, aber im Prinzip ist es ja die Story, Story des Films ist ja auf den ersten Blick halt so, dass wir Sam Lombardo haben, Matt Dillon, der ihn halt spielt. Er spielt den Everybody's Darling-Lehrer halt, ne? Lehrer auf den, alle finden ihn cool, er ist toll, ne? Alle die Frauen sexy, lieben ihn, alle Männer wären gern wie er.
Was ich interessant finde, ich habe gelesen in einer Filmbeschreibung, der ist Vertrauens- und Sportlehrer. Im ganzen Film ist mir nicht untergekommen, oder vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, der Film ist auch nicht kurz gewesen bei meiner Version, da war immer die Rede, er ist Vertrauenslehrer. Also ich habe jetzt diesen, er ist Sportlehrer, habe ich nicht so wahrgenommen.
Er segelt, er hat eine Segelklasse.
Was Vertrauenslehrer so machen.
Ja, aber du bist doch nicht Vertrauenslehrer. Okay, also, jetzt mal ehrlich, du unterrichtest doch nicht das Fach Vertrauen. Also, nee, jetzt mal ehrlich, du bist ja...
Sextrimes unterrichtet er.
Ich hab das immer so gedacht, du bist halt Lehrer, du hast halt dann deine Themengebiete, so wie Erdkunde, Mathe. Und ja, und das ist so wie eine zusätzliche Funktion, oder dass man sagt, hier der kann besonders gut mit den Schülern, oder die kommen gut mit dem klar, und der ist halt auch sowas, die Vertrauensperson, euer Ansprechpartner, so ein bisschen die neutrale Version, der Betriebsrat des kleinen Mannes der Schule. Halt so
der
ein bisschen.
Sexy also, Ansprechpartner der Schule.
Ja, er ist halt so, alle Typen finden ihn cool, weil er mit den Segeln geht, der hat eine Segelklasse, er hat ja auch seinen Buddy da, ne, und die Mädels sind alle irgendwie so ein bisschen in ihn verliebt halt, ne, so wird er halt präsentiert halt, ne, und dann denkt man, okay, es ist halt Denise Richard, die unfassbar toll eine Schuluniform tragen kann, muss man wirklich sagen, also wenn sie was tragen kann, ist es eine Schuluniform, die dann anbietet, sein schmutziges Auto zu waschen.
Was man so als Schülerin im normalen
Fall, wenn ich es anbieten würde, würde es wahrscheinlich abgelehnt werden. Witzig muss ich aber sagen, ich fand einfach die Stelle toll, wo er sagte, aber das alte Auto willst du waschen? Komm am Sonntag vorbei, ich fahre Samstag nochmal in die Berge. Da ist es besonders schmutzig.
Das ist der Subtext.
Can I play too? Or is it just for boys? So who's washing your Jeep this weekend, Mr. Lombardo? The senior car wash, remember?
Washing that old Jeep of mine is sort of a waste of time, don't you think?
Not at all. How about if Nicole and I do it? We're working as a team.
I'll tell you what. I'm going out to the Glades Saturday. Why don't you come over Sunday and you can wash all the mud off?
Deal. You know, I was counting on my mom to give me a ride today, but she's not here. Surprise, surprise. So I was wondering if you could give me one. Mr. Lombardo, you really wouldn't want me to walk, would you? I mean, like, something bad might happen.
Was ich interessant fand, ist die Eröffnung, mit wo wir eigentlich die Main-Team schon haben. Die Everglades'sche Chiller-Main-Team, wo man Matt Dillons Figur wahrscheinlich, das wird, glaube ich, erstmal nicht so klar, aber ich nehme es an, in seinem Luftkissenboot, ich weiß nicht, ob das die Bezeichnung ist für diese Dinger.
Ja.
Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche bestimmten, nein, nicht Luftkissen, es ist ein, wie heißt denn
das? Es ist das Boot aus... Es ist dieses über die Everglade fahren mit diesem riesen Propeller hinten am Boot. Es ist Police Academy 5.
Ja, es ist eigentlich diese Metallschale mit dem Propeller hinten dran. Wer ist das Boot ist jetzt...
Auftrag
Miami Beach. Mit so einem Stuhl noch oben drauf, wo er drauf sitzt und so einen Hebel hat, genau.
Ja.
Und da sieht man halt Alligatoren, Vögel, Blue Bay, Miami. Genau, und ursprünglich sollte man da andere sehen, also explizitere Dinge sehen, zum Beispiel die Sexgewalt und Haie. Aus irgendeinem Grund sollte man Haie sehen. Weiß nicht, ob man da in B-C-Filme abdriften wollte, aber ich finde das wäre jetzt auch zu viel, wenn man schon so eingestiegen wäre. Ich finde so, dass wie man reinkommt in den Film, so holt er mich ab. Er hat Weite, nicht wie Cool Intentions. Nein, ich finde es so genau okay, wie man es gemacht hat. Ja, also, ja.
Ich finde es auch super, wie diese Eröffnungsszene von ihm, wo er mit diesem Boot, was auch immer das ist, also mit diesem Boot, mit dem riesen Propeller da langfährt. Ich finde das auch irgendwie cool. Man sieht einmal, dass es Matt Dillon ist, der da wirklich auf dem Ding drauf ist. Man sieht dann auch, hast du gesehen, diesen Schnapper mit dem Krokodil, wo das Krokodil hochgesprungen ist und er so die Hand zurückzieht und so. Aber er ist bei mir vorbei. Fand ich schön, um ihn so ein bisschen auch so freiliebender, cooler Typ, weißt du, Draufgänger, aber auch der Gefahr nicht. Die Gefahr ist ihm nicht fremd, weißt du. Da haben wir doch sofort emotional angedockt.
Clemens. Natürlich. Was wir natürlich auch haben, ist in der Regie John McNaughton. Und ich glaube, das ist wie Cruel Intentions, würde ich es mal jetzt vorsichtig sagen, eine Art One-Hit-Wonder wieder. Ich kann es ja auch nicht ändern.
Absolut.
Aber oder? Weil also Henry, Portrait of a Serial Killer, keine Ahnung. Alien Killer klingt jetzt auch nicht. Sein Name ist Mad Dog. Normal Life. Weiß ich jetzt
also,
nicht.
Einzige, wie gesagt, was mir zumindest vom Namen was sagt, ist dann halt dieses Henry Portrait of a Serial Killer.
Okay, ich weiß
also, das sagt mir aber mehr vom Namen.
Ist so was, Natural Born Killer? Nee.
Ansonsten mittlerweile hat er Fernsehserien gemacht, hier Homicide und so hat er gedreht. Aber ansonsten ist er dann, also das ist jetzt wirklich auch One-Hit-Wonder, das stimmt schon. Ne, also da, das ist nix. Ne?
Zur Filmmusik hatten wir ja kurz angeschnitten, das ist George S. Clinton. Ich weiß nicht, wahrscheinlich normaler, gängiger Name, Clinton.
absolut.
Und der hat ich hatte den Namen jetzt gar nicht so auf dem Zettel, aber der hat schon recht viel gemacht. Die ganzen aus den Power-Soundtracks, Zombies, Fernsehfilm, weiß nicht. Sonst Crime is King könnte man vielleicht noch kennen.
Der ist gut, mit Kevin Costner als diese Elvis-Diebe, ne?
Kurt Russell meinst du, genau.
Ach Gott,
Kurt Russell. Genau. Und der war nämlich am Set auch von Stargate mit seiner Uniform, weil die da gedreht haben.
Moment. Moment. Bist du sicher, dass da nicht auch Kevin Costner mitspielt?
Ja. Kevin Costner spielt mit. Ich hab's gerade offen.
Ah, okay. Ja. Ja, okay.
Genau. Ja, Santa Claus 2 Soundtrack, Mission Impossible. Ich hätte was Mission Impossible gesagt. ja, aber ich kenne jetzt eher aus Vikings. Crime is King müsste ich nochmal sehen, um den Soundtrack im Ohr zu haben. Und Austin Powers habe ich jetzt vom Soundtrack her irgendwie gar nichts im Ohr. Obwohl, die Filme fand ich eigentlich auch ganz okay. Kamera ist, glaube ich, bei den Filmen auch relativ wichtig. Jeffrey L. Kimball, den kennt man aus Top Gun.
Ja,
der hat schon ordentliches. Das ist nicht so eine One-Hit-Wonder Top Gun. Beverly Hills Cop 2, ja, ist jetzt vielleicht nicht so.
True Romance, The Specialist, Mission Impossible 2, jetzt bist du richtig. Schon,
ja.
Star Trek Nemesis, Payback, na gut, da reden wir nicht cool drüber.
Ja, so, ja,
Payback.
Das war Mel Gibson, ne, wo die Abrechnung Payback, ja.
Ja, so. Aber hier auch Expendables, den ersten Expendables-Film also, das und so ist schön, halt. Ne? Hier Be Cool. Also als Kameramann, das ist schon ein Profi
der
und so.
Kann
also,
das
merkst du auch das, halt. Ja. Ne? Ich glaube, der hat auch 50 Stargate-Folgen gemacht, glaube ich.
Ja. Also der kann es schon.
Nein, wir können ja ganz grob zu der ursprünglichen, also zu der vermeintlichen eigentlichen Story zurückkommen. Ist dann halt, dass halt die Millionärstochter den Star der Schule quasi anbaggert, dabei aber scheinbar nicht damit durchkommt. Sie wäscht ihm dann in Schulmädchenuniform mit ihrer besten Freundin das Auto und dann steht sie auch so nass vor ihm und so und man denkt so, ja klar, Alter. Ne? Ja. Weißt du, das sind so Szenen, kleine nasse Mädchen sind normalerweise gruselig, wenn man so Horrorfilme denkt. Sorry. Aber Denise Richard, ja, dann geht sie wütend weg. Man merkt, man denkt, er hat sich nicht erfreut gezeigt. Ja. Und dann bezichtigt sie ihn halt der sexuellen Belästigung. Es gibt noch ein zweites Mädchen von Neve Campbell
gespielt,
auch der sexuellen, der Vergewaltigung und genau bezichtigt. Dann gibt es ein Gerichtsverfahren und dann stellt sich aber raus, dass sie vermeintlich gelogen haben. Ne, dann wird ihm Geld gezahlt von den Eltern, die ja reich sind und so. Und dann bildet sich das Ganze als so ein Konstrukt, wo das Ganze inszeniert gewesen ist, um an das Geld zu kommen. Aber wer es inszeniert hat und wer wen steuert, das ändert sich mehrfach in diesem ganzen Film und führt zu immer wieder neuen Figurenkonstellationen.
Und das ist wirklich ein Film, wo man sagen muss, ein Nebendarsteller, der nicht häufig auftaucht, aber durch seine Klasse, finde ich, er wertet den Film so auf, sonst wäre er vielleicht bei mir auch nicht so angesehen, aber es ist Bill fucking Murray.
Ja.
Also, ich habe ihn gesehen, ich habe mich gefreut und er spielt es gut mit dieser komischen Halskrause, um verletzlich zu werden. Wieso hat er diese Halskrause?
Will
er
kann so ich dir sagen?
Oh, ich bin bisschen gebrechlich?
Er spielt einen schmierigen Anwalt. Und diese Halskrause ist so dieses typische, ich wurde vom Auto angefahren, bin verletzt und das Verfahren läuft. Ne? Also ich habe irgendeine Verletzung, ich bin umgefallen, geschlagen, mich hat irgendwer, also es ist dieses typische Unfallopfer-Ding, halt quasi vermeintliches Unfallopfer und er trägt diese Halskrause A, um Mitleid zu erzeugen weil er 95 Verfahren nebenbei laufen hat.
Genau, und vielleicht ein Werbedeal mit der Halskrause, das würde ich ihm zutrauen, so ein Apothekendeal in der lokalen.
Aber man muss sagen, er ist so ein bisschen ein erfolgreicher Lionel Hutz aus den Simpsons, so ein bisschen, ein erfolgreicher. Ja, ja. Er ist so ein schmieriger Anwalt, aber durchaus ein Sympathieträger, das muss man schon sagen.
Genau, genau.
Und so ein ehrenwertes Schlitzohr. Zwischen
den anderen schmierigen Anwälten sozusagen. Also, ja, ne?
Das Faszinierende ist, dass, wie du gerade so schön gesagt hast, Bill fucking Murray. Ich hatte das auch ein bisschen verdrängt, dass der in dem Film dabei gewesen ist. Das hat mich dann auch wieder gefreut. Und hab dann gedacht, guck an, das war so diese Zeit Ende der 90er, wo Bill Murray keine große Rolle mehr gespielt hat. Er war in den 80ern, Ghostbusters und viele andere Filme. Dann später ist er zu so einem Kultstar geworden, der er heute auch ist. Aber da so Mitte der 90er, da hat er so die dicke Vera und solche Geschichten, das mit dem Elefanten und so. Also eher so absolutes B-Movie-Potenzial gemacht. Und ich glaube, da war seine Karriere so ein bisschen, die ist sehr vor sich hingeplätschert, weil mit ihm wird nicht geworben. Er ist nicht auf dem Cover. Er wird nicht beworben. Er ist im Trailer überhaupt nicht relevant. Bill fucking Murray. Heute müsste der eine Szene in einem Film drehen und die würden wahrscheinlich die ganze Szene im Trailer zeigen.
Kinoplakat,
Bill fucking Murray ist.
Gut ist.
Ja, featuring Bill Murray. Und das ist bei dem überhaupt nicht. Das ist einfach eine Nebenrolle, die er spielt und so. Die ist auch gut. Die hat auch einen schönen Twist am Ende noch und so, ne? Ja. Aber es ist, sie werben überhaupt nicht mit ihm. Man sieht den Stand, den Bill Murray hatte zu der Zeit. Ne?
Da gibt es ja, ich weiß nicht, so viele kontroverse Szenen habe, finde ich jetzt gar nicht. Aber ich finde, eine Szene ist relativ kontrovers. Also so habe ich sie empfunden. Das ist ja immer eine Sache, ne? Das war ja auf diesem Polizeirevier, wo praktisch Denise Richards macht da ihre Aussage zu dieser Vergewaltigung aus ihrer Sicht. Dieser eine, ich weiß nicht, ob es der Staatsanwalt ist, das war mir immer nicht so ganz klar, wer das genau ist, oder Ankläger oder Polizeichef. Das wirkt immer so, als ob die Schilderung von ihr ihn anmacht. Also so leicht.
Ja, ja.
Und das finde ich für mich so die diskutabelste Szene in dem Film, obwohl es da vielleicht explizitere Szenen gibt, aber einfach ja von der Botschaft so. Also das ja gut, das passt vielleicht dann in die Zeit oder weiß ich nicht eigentlich. Ja, aber es ist schon ein bisschen
Es soll halt diesen ganzen Schulmädchen-Look, den sie da halt auch trägt, die soll halt super süß und super sexy halt sein.
Ich glaube, Diaz. Rich. Hat es so einen Film.
Ja, genau, Film, super, richtig. Genau, ja. Richtig, genau. Das Cameron, mit Cameron Diaz. Aber sie wird da halt auch so porträtiert halt und so ein bisschen so der Traum jedes Lehrers halt. Ne? Also der Traum in Anführungszeichen, die erotische Fantasie. Sie halt, deshalb auch diese gut Schuluniform, dafür, dass man sagt, okay, sie geht ja auch zur Schule, aber sie scheint die Einzige zu sein, die diese Schuluniform trägt. Ne? Und so, und das ist so ein bisschen, da hast du recht, das ist eine etwas schwierige Szene heute. Ne? Mhm. Ja, überhaupt auch diese ganzen Vorwürfe, die sich dann als konstruiert rausstellen halt, ne, dass das dann halt so ein Zusammenspiel ist, ne, dass er selber mit Lombardo selber mit so dahinter steckt, dass diese Vorwürfe an ihn nur dazu da sind, um sie zu konstruieren, damit er dann die Eltern mit ihr gemeinsam vermeintlich abzocken kann, genau. Um an dieses Millionendreigeld ranzukommen. Das ist schon sehr clever, weil
8,5 Millionen hatte ich mir
natürlich sowas, 8,5 Millionen.
Und dann
genau. Also das ist schon geil. Das ist schon, und diese Ränkespiele, diese verschiedenen Figurenkonstellationen, die immer wieder so ein bisschen die Seite wechseln und so, und ein paar Twists haben mich überrascht in dem Film.
Du siehst es und dann denkst du, okay, das ist auch so ein Film so, wer ist jetzt hier überhaupt der in Anführungszeichen Gute? Ich meine, es gibt in diesem Film gefühlt keine Person, außer die zwei Jungs, die mit dem Basketball Denise Richards bespannen, wie sie das Auto wäscht. Okay, die haben, glaube ich, nichts mit der ganzen Sache zu tun. Aber sonst hat doch in diesem Film jede Person, die durchs Bild läuft oder mal groß zu sehen ist, mit der Sache was zu tun eigentlich. Ne?
Irgendwie schon, ja.
Irgendwie schon. Also das ist sehr interessant vielleicht, auf jeden Fall.
Vielleicht Gloria Perez, die von Kevin Bacons zweite Polizistin quasi, die mit ihm zusammen ermittelt. Okay, die ist vielleicht noch so, die ist ja wirklich die straighte Polizistin halt, ne? Aber ansonsten, ich hätte auch gedacht, so dieses typische, diese Konstellation, dieses Couple oder dieser Kontrahent, das Kevin Bacon, der natürliche Gegner quasi von Matt Dillons Charakter ist halt, ne? Genau. So der Polizist, der dann ermittelt.
Aber es wirkt ja auch dann bis in weite Teile des Films, wirkt es auch so, ne? Kevin
Richtig.
Bacon ist so der Harte, er will weiter ermitteln und seine Police-Partnerin sagt, ja, jetzt machen wir hier langsam, ne, wir sollen uns dem nicht mal nähern. Der
besessene Cop.
Genau, das ist der typische besessene Cop, der das ausermitteln will und dann sagt er hier am Ende ja mit den Zähnen so, ja, okay, wenn das nicht ihre Zähne sind, dann höre ich auf und dann doch nicht, solche Sachen.
Ja, obwohl wir seinen Loris gesehen haben. Das hat mich, ich hatte das auch wirklich verdrängt, auch ich hatte da so viel verdrängt in diesem Film, wo Sam Lombardi das später so im letzten Drittel in sein Haus kommt und dann die Dusche und in dieser Dusche steht Kevin Bacon in seiner vollen Pracht und du siehst halt in einem Shot seinen Loris, ne? Zumindest in der Version, die ich gesehen habe, bevor sich das Handtuch umdreht. Wäre geil, wenn er das Handtuch nur um den Kopf gepackt hätte, weißt du?
Das ist ja auch nicht schlecht.
Das wäre super, zieh dir was an, ist ja gut und dann so das Handtuch nur um den Kopf.
Ja. Ne? Ja, was auch vielleicht am Beginn des Films schon auf die Thematik des Films, also grobe Thematik, ne, hinweist, ist halt, dass unser Everybody's Darling-Lehrer an die Tafel schreibt Sex und also juhu, nach dem Motto, und dann Crimes. Wir haben heute die beiden Polizisten.
Genau, die berichten genau. halt mal.
Und Campbell verlässt ja dann ja die Szenerie, die geht da genervt sozusagen, wirkt genervt und geht weg.
Wir kommen eigentlich über dieses Thema mit Neff und Nevi Campbell immer so ein bisschen. Also, weil im deutschen Trailer zu dem Film wird sie ganz merkwürdig ausgesprochen.
Ich kann es gar nicht. Nevi
Campbell.
Halb französische, deutsch. Ja, es ist.
Also, ich habe mir Interviews angesehen, also wo sie angesprochen wurde von den Showmastern, wo sie zum Interview war, und da haben die immer Neve Campbell halt gesagt. Halt, ne? Ja. Und ich glaube, dass das, also entweder ist sie zu höflich, um das zu korrigieren, aber ich glaube, es passt ja, einfach. Ne? Hasst es total und so sagt sie, dich mache ich mir nachher zum Feind. Nein, aber ich glaube, es ist Neve Campbell oder Neve wahrscheinlich, ja, aber nicht auf Nevi, jeden Fall.
Aber nicht Nevi, also Leute.
Also genau, nicht so, wie es im deutschen Trailer ausgesprochen wird. Das auf jeden Fall
nicht. Das ist sehr merkwürdig. Was nicht merkwürdig ist, ist die Anspielung, kann man nicht sagen, weil der Film früher war, aber die Verbindung zu Little Weapon 4, Why Can We Be Friends?
Klassiker.
Die Einfahrmusik, wo sie da in die, weiß nicht, was das, ins Haus da reinfahren.
Ja, ja.
Genau. War ich völlig überrascht. Not
friends. Ja. Das war super, das war so eine kleine Reminiszenz daran.
Genau.
Man muss sagen, die kam aber im selben Jahr raus. Also,
okay,
das war beides 98. Ja, okay. Ja, du bist einfach gedanklich noch bei deiner Blu-ray, dass sie von 88 wäre. Ja. Nein, es ist, beide kamen 98 raus, aber es ist natürlich ein viel älterer Track. Aber ja. Why We Cannot Friends, ganz ehrlich, mit Why We Can. Genau. An den Song denke ich halt immer wieder an den Boxkampf von Homer bei den Simpsons, wo er mit das als Einmarschmusik hatte. Weißt du? Was ist denn das für eine. Ja, Mo hat ihn da gemanagt und er hat es als Einmarschmusik mit, ne, Why We Cannot Friends.
Das ist gut.
Ne? Also, das ist das beste Einmarsch für einen Kämpfer halt, ne? Warum können wir keine Freunde sein halt, ne?
Was ich interessant finde, wir sehen noch Jennifer Taylor, die kannte ich jetzt nur als, hatte ich früher manchmal gesehen, finde ich jetzt nicht mehr so prall, Two and a Half Men, da spielt sie ja die Freundin von Charlie Sheen. Dachte so, was macht die denn jetzt hier? War ich völlig überrascht. Ich meine, es war eine Szene, wie sie im Haus da rauskommt, oder? Sonst, wenn sie noch was war. Aber da dachtest du, was macht die denn jetzt auf einmal da? War ich auch überrascht, aber ja.
Aber Charlie Sheen ist da durchaus eine Konstante, weil Charlie Sheen, sie spielte die Freundin und auch fast Ehefrau von Charlie Sheen.
Ja.
Die war länger dabei.
Genau,
die waren
nicht nur ein One-Night-Stand oder irgendwas, genau.
Genau, die war schon, also sie spielte auch mal einen One-Night-Stand, aber kam dann nochmal in einer anderen Rolle wieder und hat einen längeren Part gehabt. Aber Denise Richards war ja auch die Ehefrau von Charlie Sheen.
Ja,
also im wirklichen Leben.
Ja.
Haben auch Kinder, glaube ich, und so. Wer es sehen will, Scary Movie 3, haben eine herzzerreißende Szene in diesem Film halt, ne?
Ja.
Oh, ich sag dir, diese Phase zu der Zeit, also Denise Richards und Neve Campbell waren wirklich, also peak heiß. Also, ja, glaube ich, für uns 18, 17-Jährige.
Definitiv. Alter. Also, es ist wirklich so.
Also, der große Twist ist halt, dass er mit den beiden, die ihn beschuldigen, zusammenarbeitet, also vermeintlich zusammenarbeitet und die das also als gemeinsames Komplott machen, um halt an das Geld ranzukommen. Ja, und dann gemeinsam damit durchzubrechen, also abzuhauen. Aber wir wissen ja, bei einem Komplott mit drei Leuten ist eine zu viel.
Ist auch das wird sogar ein Zitat, so konkret gesagt. Es gibt leider nur zwei deutsche Zitate, habe ich gefunden, und drei sind einer zu viel. Aber passt super zum Film.
Eine Deutsch sagen sie, das ist auch eine. Witzig. Der Mann ist safe.
Der gilt doch hier als
super. Aber es führt natürlich zu der Szene, mit der viel geworben wurde, einen sehr aus heutiger Sicht einen sehr harmlosen Dreier, den die drei haben in dem Film.
Ja.
Ne? Bei dem Mann, das muss man aber auch sagen, Denise Richards oben ohne sehen kann. Das kann man zweimal in dem Film. Man kann allerdings nicht Neve Campbell oben ohne sehen.
Genau.
Den kann man nur von hinten ohne sehen.
Die
also,
hatte, ja. die hatte so eine vertragliche Klausel. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber sie hatte irgendwie eine Klausel, keine Nacktheit, dass sie Party of Five dazu gebracht hat, diese Klausel zu nehmen, so ein anderer Film.
Ach stimmt,
und dann später hat sie noch
Party of Five,
genau, ne? 2004 hat sie noch einen Erotik-Drama, When Will I Be Loved, und da spielt sie eine Femme Fatale und da ist sie nackt, genau, aber der Film sagt mir jetzt gerade gar nichts, ja, vielleicht müssen wir den auch nochmal sehen.
Kriege ich den als EU-Import mit deutscher Tonspur?
Vielleicht aus Spanien kriegen wir. Vielleicht aus Spanien.
Ja, ja.
Unsere spanischen Filmfreunde, Grüße gehen raus.
Ach, das war wirklich der Grund, das wusste ich gar nicht. Der Grund, dass man sie nicht oben ohne, also es ist jetzt nicht, dass es künstlerisch jetzt, aber also es ist schon ein Thema.
Irgendwie eine Klausel hat sie hatte Party of Five gedreht und danach irgendwie, ich kenne den Film jetzt auch nicht, aber anscheinend.
Das war noch so.
Da so eine, wo ich drauf hinaus wollte, weil du Denise Richards und Nacktheit ansprichst. Sie bat nämlich ihre Töchter nicht, den Film zu sehen. was ich natürlich nachvollziehen kann. Weil irgendwie ging es da in der Klasse rum, dass da Bilder von der Mutter sozusagen, also von Denise Richards, kursierten aus dem Film. Und dann hat sie ihre Kinder gesagt, ne, ich würde es schätzen, wenn ihr den Film nicht sehen würdet. Eine meiner Töchter kam mit dem Thema zu mir und ich war schockiert. Freunde ihrer Kinder hätten gemeint, sie hätten Bilder von ihr aus Wild Things gesehen. Ja, und aber sie bereut, sie bereut die Szene nicht. Und
nein, genau. Nein. Also ganz ehrlich, also es ist ja jetzt alles, es ist, bringt ja auch die Story voran, das muss man natürlich auch dazu sagen. Und war halt auch definitiv mit einer der Eyecatcher, wie auch ihr rausgehen aus dem Pool in diesem Badeanzug, wo man sie vom Fleck weg für Baywatch hätte einstellen können. Ne, ja, und so. Ja. Also sie konnte in Zeitlupe definitiv aus Pool steigen. Ja. Aber ganz ehrlich, dass die Kinder in der Klasse sich das angucken von der Mutter, die Nils Richard ist, Alter, natürlich, da machen wir uns keine Illusion. Andererseits, wenn du das Kind bist, möchtest du deine Mutter nicht in so einer Situation sehen.
Mütter sind, nein.
Heilig, heilig.
14 und 15 Jahre alt sind beide Töchter, genau.
Ja. Wann, jetzt?
2019, also sind sie jetzt
schon. Ja, dann sind es doch die Kinder von Charlie Sheen, jetzt mal ehrlich, die werden noch andere Dinge, andere Dinge im Leben da gesehen haben, wahrscheinlich, als das. Echt?
Wahrscheinlich, ja.
Wenn du schon bei dem zu Hause wohnst, ich möchte nicht wissen, was da abgegangen ist am Wochenende bei
den Sheens. Wahrscheinlich noch das, harmlos.
Aber es ist natürlich, klar. Und da, also du hast recht, Party of Five lief, glaube ich, so bis 2000. Das war ja eine sehr harmlose, anständige Familienserie. Und da wird es wahrscheinlich so drin gestanden haben im Vertrag.
Wahrscheinlich hier, halt nicht, bitte nicht innerhalb von der Zeit nackt. Ich weiß nicht, die Amis und ihre Verträge, das traue ich denen zu, dass die sowas haben, klar.
Ja, also, der Klassiker sind irgendwie Schwangerschaften, glaube ich, auch viel gewesen. Oder hier, ich weiß gar nicht mehr, wie die eine Serie heißt, Felicity oder so, wo die Hauptdarstellerin dann irgendwann mal eine andere Haarfrisur hatte. Und dann irgendwie die Quoten total nach unten gegangen sind, weil sie vorher so einen Lockenkopf hatte und dann hatte sie plötzlich so eine Kurzhaarfrisur und dann hat sich das wohl sehr negativ auf die Quoten ausgewirkt und danach wurden Verträge eingeführt, dass Änderungen von Äußeren bei Frauen mit dem Studio abzustimmen sind. Also die signifikant das Aussehen ändern und so halt, ne? Ja, es ist halt, Hollywood halt, ne?
Geht ja schon so. Hast du auch schon angeteased in so eine hier, ich bin in den verknallt, Richtung los, wie Denise dann auch am Hafen war das. Ich glaube, die zwei unterhalten, also der Dylan und sein Segelschüler da, der jetzt gar nicht so die Rolle spielt, die unterhalten sich irgendwie und dann fragt sie so, darf ich mitspielen oder ist das nichts für Mädchen? Augenroll, Aufschlag, wie man es halt so macht. Ja.
Ja, aber du hast das zieht sich im ganzen Film. Ja, also genau solche Dinger. Nicht nur diese Anspielung bei sexuellen Geschichten, später auch, wenn Kevin Bacon und Matt Dillon zusammen segeln. Weißt du, wo er sagt, und jetzt machst du hier, trimmst du mal da die Sache und kurbelst da was und so, wo er dann immer sagt, Mensch, du wirst mich noch eines Tages umbringen mit deinem Hin und Her. Also, und wo jeder groß losgrölt und sagt, oh, der hat es schon gesagt und so.
Ja. Ich habe mir noch eigentlich einer der wichtigsten Dinge notiert, 17 Minuten in meiner Version bis zum ersten Sex.
Das ist sehr gut.
Man denkt, es kommt häufiger oder schneller vor, aber das war dann die Mutter und der Poolboy oder einer von den Herren, die ein- und ausgehen. Ich glaube, Poolboy oder Gärtner, wie der Klassiker, ne? Der Gärtner war es, der Poolboy war es,
Der Klassiker. Davor war noch so ein Satz, den hatte ich mir aufgeschrieben, das ist wirklich witzigerweise der Beginn meiner Notizen, da wird noch irgendwie was gesagt über den Barracuda, der giftig ist. Und dann habe ich mich gefragt, ob Barracudas generell giftig sind.
Okay, jetzt ist mir komplett durchgegangen. Okay.
Aber schön ist, wenn die Mutter die Tochter dann fragt, nach ihrem sexuellen Erlebnis, was sie denn so hat, weil sie ja so komisch drauf ist, dann so stillschweigend und sie ist gerade so zurückgewiesen worden, zumindest in der äußeren Darstellung von ihrem Lehrer und dann macht sie draußen Tontauben schießen und pipapo und dann sagt sie dann so, ich vermisse Dad, ne, sagt sie und so, ne? Ja. Und das ist auch so eine ganz komische Szene irgendwie und so, es hat sich halt umgebracht und so und pipapo. Da habe ich erst gemerkt, dass Robert Wagner gar nicht den Vater spielt, sondern den Großvater gespielt hat.
Ja,
von ihr. Ich habe erst gedacht,
Robert Wagner. Das ist schon ein bisschen durcheinander. Was ich noch notiert hat, also Nevi Campbell und Denise Richards sollen. Es wird in diesen News erwähnt, was ich cool fand. Es ist, ich weiß nicht, ob es NBC war oder es war ein richtiger Sender, weil heutzutage, wenn du einen Film guckst, da steht da irgend so ein Fantasiename aus irgendwelchen komischen rechtlichen Gründen. Ich glaube, damals hat man das so gemacht und gehofft, dass keiner klagt. Ich weiß nicht, oder vielleicht eine Absprache gehabt und es war wirklich NBC oder was Offizielles. Und da wurde gesagt, beide Mädchen oder sind 18. Sie wirken natürlich viel älter, auch was die so.
Ja.
Genau. Das ist so vielleicht die einzige, also einer der Dinge, wo man sagt, Naja, ob das so stimmt.
Ja, später stimmt. Später hat man, oder auch, man hat oft in Serien, hat man oft dann andere so, da hat man dann nicht NBC, sondern weiß ich nicht, ABC, also Rauchensender oder so. Hat
CBA so, dann geschrieben, so anders.
Ja, ja, CBA genau, oder genau. Ja, CNN war häufig so ein Ding, ja, dann, ne, glaube ich, was sie.
Oder irgendwie einfach
so. Ja, ja, genau, genau. Was sie geändert haben. Was ich aber auch schön fand, ist, wo es dann darum ging, um diese Summe. Ne, also, als sie dann vor Gericht, als Neve Campbells Charakter vor Gericht befragt wird und von Bill Murray so auseinandergenommen wird, indem er einfach immer nur wieder die Frage wiederholt im Prinzip und sie dann so vermeintlich zusammenbricht und sagt, sie ist gar nicht vergewaltigt worden und so, sie ist nur von ihm, er war nur ihr Freund und dann hat er sich nicht mehr für sie interessiert, so.
Genau, ja. Aber er hatte ja auch die Argumente, nach der, hier muss man sagen, einer angeblichen Vergewaltigung hat er sie dann einen Monat später angerufen und das wirkt alles ein bisschen cheesy,
genau,
ne?
genau. Ja, also ja, das, total. Da hat man schon so die Ansätze, ja, auch, ja, auch wie das dann läuft, dass die Polizei dann auf sein Konto guckt und dann stellt sich fest, dass irgendwie dass er diese 8,5 Millionen Dollar irgendwie dann bekommen hat, weil er die quasi nach dem vermeintlich verlorenen oder doch durchaus also falschen Anschuldigung, weil er sie ja konstruiert hatte mit den Mädels zusammen, dann von dem Großvater das Geld erpresst hat quasi oder von den Eltern. Das ist auch so geil, wenn Kevin Bacon da als Agent da sitzt und dieses alte Online-Banking machen, wo man einfach den Vor- und den Nachnamen eingibt.
Genau, ja. Wahrscheinlich, ja, kein Passwort, ja, oder nix hier mal.
Da war ein Passwort.
Okay,
du musstest nur den Vor- und den Nachnamen eingeben und dann musstest du ein achtstelliges Passwort eingeben.
1, 2, 3, 4, 5.
Ja, und dann waren die Buchungssätze da und dann haben sie gesagt, ach, der hat sich hier irgendwie jetzt die 8 Millionen quasi hier. Ne? Und im Prinzip ist da ja schon so, als das Verfahren eingestellt wird, weil sich Neve Campbells Charakter ja quasi sagt, das ist alles eine Show gewesen und er hat uns gar nicht vergewaltigt und wir wollten ihn nur treffen, weil sie war in ihn verliebt und ich war enttäuscht. Und dann, dass er sich das Geld dann halt geben lässt, weil sein Leben vermeintlich zerstört wurde, weil er so gecancelt wurde, wie man heute so schön sagt. Das ist ja auch, dass er das Geld sich dann hat geben lassen. Mein Gott, das kann ich ja
sogar verstehen. Das war ja dann, glaube ich, ein Vergleich, heißt es dann, Gericht.
Es war ein Vergleich, ja. Ein
Vergleich dann, genau.
Da wird uns auch gesagt, der wird bei dem Anwalt der gegnerischen Seite im Büro unterschrieben. Und da ist Bill Murray so großartig. Hier,
so, ne? mit dem Unterschrift, ja, das reimt er sich dann so unter das Jackett oder so.
Super Szene. Voll super.
Super Szene.
Wie Robert Wagners Charakter dann so fragt, wenn du willst, können wir mal essen gehen zusammen. Wir können ja mal, kommst du mal vorbei und so, ne, dann lade ich dich ein und so. Weil er kriegt ja halt Prozente an der ganzen Geschichte. Genau. Ne? Und er überredet ja Lombardo vermeintlich darum, zu dieser Klage zu gehen, weil er sagt, hey, die haben dein Leben jetzt zerstört halt. Ne? Du bist jetzt hier gecancelt quasi worden und dein Haus hast du auch verloren und pipapo. Und das geht natürlich alles relativ schnell. Das passiert alles in den ersten 30, 40 Minuten von diesem bisschen, ehrlich gesagt, mit beinahe 2 Stunden langen Film. Und ich muss auch sagen, das ist so ein Kritikpunkt von mir. Mir ist er zu lang. Mir ist er wirklich zu lang.
Ist zu lang, ja.
Also ich glaube, der hätte 20 Minuten kürzer sein können. Und du hast ja diese Erzählweise vorhin erwähnt. Ne? Und der große Reveal bei diesem Film ist ja, dass die ganze Auflösung, wie es zu den einzelnen Sachen mit wer dann wie und genau, wer und hat
warum
wen
überhaupt
überzeugt und wieso, dass sie im Abspann halt passiert.
Im Abspann. Und das ist auch, genau, und man sieht den Abspann und dann immer mal Teile, so normal hier Tonediting und danach kommt wieder eine Szene, ist so relativ durcheinander, passt zum Film auch, ja. Aber.
Aber das Geile ist, man weiß ja, was das dann so passiert ist, aber wie es dazu passiert ist und gerade auch, dass man ja am Anfang gedacht hat oder sehr lange halt gedacht hat, Sam Lombardo, der tut nur so, dass er so der Superlehrer ist und in Wirklichkeit ist das hier so ein mieser Schwein, Abzocker und oder, so. Ja. Ne? Und dann denkt man, die Kelly steckt dahinter. Genau. Ne?
Die also man ist denkt dann immer irgendwie, wer anderes rückt in den Fokus. Das ist so,
der, genau, die einem am meisten leid tut, ist ja Susie, ist ja Neve Campbells Charakter irgendwie, ne? Die so.
Ja, also hier so.
Bisschen, genau, kaputt, ja, und so, weißt du, und es arme, ärmliche so, Verhältnisse, ja, so Kiffer-Girl und genau, so halt, ne? Und dass der große Twist halt ist, und das können wir ja nach einem 25 Jahre alten Film ja spoilern.
Dass sie gar keine dunklen Haare hat. Was?
Ja, sie hat keine dunklen Haare, aber das Blond steht ihr gar nicht. Das Blond steht ihr gar nicht. Aber dass sie super intelligent ist, 200er IQ hat und alles erreichen könnte. Alles erreichen könnte. Das wird so nonchalant am Ende noch so gedroppt. Sie hat ein Boot, weil die Frage ist ja, ne, am Ende sind die ja mit dem Boot unterwegs und dann lebt sie plötzlich wieder und bababa. Und er gesagt, ja, aber wie soll die denn da weg? Da gibt sie ihm noch dieses Getränk und er denkt schon, es ist vergiftet oder vermutet sowas, sagt, ach, ich weiß doch gar nicht, wie ich hier wegkäme. Wie soll ich denn?
Ja, das macht sie super.
Ist so herrlich. Ist so herrlich. Und der Typ, der dann der dann der Polizistin erklärt, hier, nee, ganz ehrlich, ist halt so, sie kann das. Sie hat ein Boot und die hat ein 200 IQ, die kann alles, was sie will. Und das ist toll.
Das ist super gemacht. Was ich auch super fand, man sieht es dann auch im Abspann, also die Szene, wo unser harter Cop, der dann ja in diese Villa da oder Ferienhaus von Dennis Richards da kommt und dann erschießt sie. Und es wird, ich fand, es wird so gesagt und man sieht es im regulären, also regulärer Film klingt blöd, aber ihr wisst, wie ich es meine, denkt man so, okay, vielleicht war es, weißt du, vielleicht war es doch Notwehr, aber er war da schon mal verstrickt in so eine Sache und dann sieht man, okay, der hat sie einfach auch abgeknallt. Er hat dann, hat dann ja noch die Waffe aus diesem Schrank genommen und dann ihr so klassisch hingelegt, so nach dem, und dann sich selber mit an die Schulter irgendwie angeschossen. Ja.
Aber das erfährt man erst im Abspann. Genau, davor wird diese Szene aus der Totale gezeigt. Ja, ne?
Genau.
Und das ist sehr geil, weil es lässt halt sehr viel Interpretation über.
Ja, was auch für die Kamera spricht, die wir auch schon erwähnt hatten, die echt gut ist in dem Film.
Ja. Man denkt halt immer wieder, man versteht, was der Film jetzt macht oder wer wie wen aufs Tableau und wer hinter welchem Plan steckt und so. Und man denkt irgendwann, man hat das durchschaut und verstanden und dann kommt so die nächste Stufe der Eskalation, genau. Ne, dass dann irgendwie am Ende hier Kevin Bacons Charakter, ich vergesse immer, wie er heißt hier Sergeant Ray Dupet, dass der mit Sam auch unter der Decke steckt und die auch aber von Susie zusammengebracht wurden und so und das alles so inszeniert und aufeinander abgestimmt wurde und dass der eine den anderen dann doch versucht umzubringen, weißt du, fahr nie mit jemandem raus aufs Meer, mit dem du ein Verbrechen begangen hast, wo Leute gestorben sind. Nie. Wie sind denn unsere nautischen Koordinaten gerade und so?
Kann ich mal kurz telefonieren? Ich bin gerade. Was ich gefunden habe, es ist wohl so, also das ist das Krasseste, was am Set wohl passiert ist, es wurde eine Leiche gefunden. Was
echt?
Zu diesem Film passt, genau. Und dann hat der Regisseur gesagt, okay, wir haben die Polizei gerufen und die hat dann die Leiche irgendwie genommen und so, dass sie nicht ins Bild irgendwie aus Versehen kommt.
Ernsthaft?
Ich weiß halt nicht, inwieweit das schlüssig ist, aber das hatte ich, da gab es irgendwie so eine Seite mit 25 Trivia-Dingern und da stand es so relativ weit oben, dass das wohl so sein soll. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob wenn der Regisseur sowas sagt oder gesagt haben soll.
Ja, kann aber auch Promo gewesen sein, ne? Irgendwie, oder?
Ja. Und unser Sam Lombardo, unser Schleimbolzen, würde ich jetzt mal sagen, der so unbequem auf dem Cover steht. Hast du völlig recht.
Das müsst ihr euch mal ansehen.
Das müsst ihr euch mal ansehen. Guckt euch das Cover an, genau.
Die Körperhaltung ist ein Traum.
Ist ein Träumchen. Sollte gespielt werden von Robert Downey Jr. Aber komischerweise war der zu teuer, hätte man nicht gedacht.
Und das 98, da war er eigentlich
schon. Ich wollte gerade sagen, ne? Da war, ich weiß nicht.
Ja, 98, hat er, glaube ich, gerade bei Ellie McBeal angemacht. Ja, angeschafft, genau. Wollte ich gerade sagen. Da davor, sich verdingt.
Sich verdingt.
Da war Ellie McBeal genau. Sich verdingt. Da war er eigentlich nicht mehr so angesagt aber, und so. Aber ja. Robert Downey Jr. wäre irgendwie eine geilere. Der wäre geiler für den Film. Genau. Weil Matt Dillon ist einfach so, der ist halt kein Sympathieträger und der ist so ein Schmierlappentyp halt.
Er ist ein,
so
ein bisschen. Schmierlappen und ich weiß nicht, er soll auch so wirken, aber ja, es ist kein Sebastian, seien wir ehrlich, Gregor. Die Ausstrahlung, er ist da und ist sexy vielleicht, ja, aber ich finde, der hat so eine, der hat jetzt nicht die Ausstrahlung einfach, ne? Das ist so.
Ist also er ist nicht, er ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber er ist nicht mein Typ, Mann.
Ja. Weiß ich nicht, aber er wirkt vielleicht, ich weiß es nicht, es ist kein Sebastian.
Das stimmt. Nee, gar nicht. Also auch, dass wie er endet, dass er am Ende ja auch von Susie, also Susie ist ja dann am Ende das Mastermind dahinter, die man eigentlich auch wieder in so ein klassischer Filmtrope, die man nicht verdächtigt hat und die irgendwie auch so wie so ein Opfer wirkt, die von allen so mit benutzt wird, weil man noch jemanden glaubwürdig für die Aussage braucht und für die Anschuldigung, dass sie am Ende das Genie dahinter ist und so.
Genie und Wahnsinn.
Ich finde irgendwie, das wird schon gut aufgebaut, auch ihr vermeintlicher Tod, das ist einfach eine goldene Szene, ne, wo man dann wo er sie am Strand versucht, also vermeintlich umzubringen und man sieht dann nur, wie so die Flasche hoch und nieder fährt und so ein bisschen Flüssigkeit spritzt und so.
Aber
er
sieht man nicht, man denkt halt, ne, über den Kopf
komplett oder so,
genau, komplett offscreen.
Ja, aber man denkt keine Sekunde, dass sie da wirklich tot ist halt, ne?
Was auch hätte passieren können, dass unsere Denise Richard von Tara Reid gespielt worden wäre, aber...
Oh, ja, Tara Reid war zu der Zeit hier American Pie und so, also obwohl Denise Richards war schon eine gute Wahl. Also die hat die Rolle schon sehr gut gespielt halt. Ne?
Genau, ich hatte noch ein bisschen, glaube so Kritik rausgehört an so ein, zwei Rezensionen, was ich gelesen hatte. Das kann man teilweise so sehen, aber so nach dem Motto, okay, das ist mehr so hier immer auf dem Körper gefilmt und so. Aber ja. Das ist, ja, ich sehe es nicht ganz so kritisch, weil ich finde auch, ja, die spielen es auch gut. Also deshalb, ich sehe es vielleicht nicht ganz so kritisch. Es stimmt schon, ja, aber okay, wir sehen auch ein Matt, oberkörperfrei, ja. Aber ich weiß es nicht, halt, ob ich es so kritisch sehe. Also, ja,
so. Wir sind halt, ja gut, das ist halt immer so leicht gesagt, wir ja, sind halt ja. Zu der Zeit, wo der rauskam, so Typen um die 20 rum und so, und dann siehst du eine oben ohne Denise Richard. Das war natürlich damals ein Grund, warum man gesagt hat, oh, das muss unbedingt mit sein und so halt, ne? Ja. Das war halt auch natürlich ein Eyecatcher halt.
Ja, also wenn sie jetzt nur so eine komische, ich weiß nicht, so dumme Rolle, es klingt jetzt blöd, aber ich finde, sie spielt es in diesem Film auch gut und
ja.
auch sie hat ja verschiedene Charakterzüge und es ist nicht jetzt so nur, keine Ahnung, in Anführungszeichen Standard-Flittchen-Trope, deshalb finde ich das schon, ja, sehe ich es nicht ganz so kritisch, aber ich bin auch ein Mann vielleicht. Ja, das,
später, ja, das ja. kommt auch dazu. Ja. Sie ist auch gar nicht so lange dabei in dem Film, muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? Ja. Also ich hatte gedacht, sie ist irgendwie so bis fast zum Ende dabei, aber ist sie ja nicht. Ja. Nur durch diese Todesszene mit dem Polizisten und so, das ist schon krass. Und sie ist dann wirklich tot, halt mal ausnahmsweise.
Genau, ne? Genau. Ausnahmsweise gefühlt eine der wenigen Personen, die, naja, mhm. Was ich noch kurios fand, also man hat da ja an dieser örtlichen Highschool gedreht und da gab es wohl eine Lacrosse-Mannschaft, eine ortsansässige, ne, von der Schule wahrscheinlich. Und,
ja, klar, die Orte.
Ja, genau. Wer kennt's nicht? Haben wir alle natürlich. In der Nähe hier.
ja, klar.
Genau, Thüringen ist bekannt für seine Lacrosse-Mannschaften, neben den nicht vorhandenen Highschools. Die war anscheinend nicht gut genug und so hat man ein rivalisierendes Team dazu geholt, dass die da Lacrosse spielt. Finde ich, weiß nicht, ob es sowas gebraucht hätte, weil das sieht man ein paar Sekunden oder so. Also das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber gut, also, vielleicht ist der Regisseur so ein bisschen special gewesen. So, nee, dann die, vielleicht ist der Lacrosse-Fan und dann sieht er, nee, das bringt überhaupt nichts. Aber hatte ich nur so gelesen. Das ist mir
überhaupt nie aufgefallen mit dieser Szene.
Keine Ahnung, ist mir null auf. Sie hätten da sonst was.
Ja, also die Wichtigkeit auch der Szene nicht. Also, ich habe eher an diesen Typen, ich fand immer eher diesen Typen toll, der mit dem Krokodilen gespielt hat. Weißt du, das sehen wir ja auch ganz häufig.
Mit dem Gebiss, war das ja Gebiss?
Ja, genau. Und wir sehen ja auch sehr häufig so die Everglades und was da so an Tieren rumkreucht und so.
Genau,
voll geil.
Krokodil, ja. Ich weiß nicht, Alligatoren, Krokodile, nagelt mich nicht drauf fest, ich bin da nicht so konform.
Ja, das ist wahrscheinlich Ansichtssache. Aber das soll doch Miami sein alles, oder?
Florida,
ja gut, okay, Florida.
Aber, ja. Ja, aber genau, die schwimmen immer mal durchs Bild und ja, genau. Dann gab es ja auch die Szene, wo der Poolboy-Gärtner irgendwie, das war, wo er den, ich glaube, war das nach dem Gerichtsurteil, wo er unseren Matt praktisch mit dem Auto da abdrängt, ne? Irgendwie so, drängt ihn da von der Straße. Ja. Und da sieht man auch einen Alligator und danach sah man noch, glaube ich, ein Waschbär oder ein Affe, hinterm Baum vorguckt und es wirkt wohl ganz, es geht ganz schnell in die Szene, aber irgendwie passt trotzdem dazu, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so geplant war, aber das sind so die Klassiker, die dann halt im Film trotzdem drin sind, weil warum nicht, ne? Also.
Absolut. Also, nee, das kann der auch, also der baut schon auch eine gewisse Suspense auf, dieser Film, ja. Also das hat er schon, also wir haben so diesen Erotikteil und so, der durchaus auch da ist und unbestritten, genau. Aber auch so dieses Drama und auch durchaus so ein bisschen, wie gesagt, ich hätte gern mehr von Bowden gesehen, also von Bill Murrays Charakter. Ich finde es auch super, dass er die letzte Szene hat, dass er am Ende doch mit an der ganzen Sache mit drin gesteckt hat.
Mit seinem Geldkoffer.
Und du denkst, den hat es schon, den Geldkoffer an Susi übergibt und abzüglich seiner Provision.
Und er trinkt
halt,
dann, geht dann weg. Trinkt er ihr trinkt, das habe ich, weil das nicht, dass er nicht. Vergiftet, ich hatte so ein Vibes, wird er noch vergiftet? Nee, wahrscheinlich. Aber irgendwie dachte ich so, na, trinkt das immer lieber nicht. Aber
ja. ich liebe die Szene, wenn sie dann weggeht mit diesem Geldkoffer und er sitzt dann und hat diesen geilen Hut und er sieht ein bisschen aus wie Hannibal Lecter am Ende von Schweigen der Lämmer und so. Ja. Und wo er dann dahinter herruft und sagt, und bleib anständig so. Ne? Das ist so ein tolles Ende und dass der Anwalt auch noch in dieser ganzen Sache mit dran war und dann dieser ganze Plan, wie er sich aufbaut, dass man diese ganzen Szenen sieht, wie Susi Sam und Kevin Bacons Charakter zusammengebracht hat und gesagt hat, hier, das ist so ein schmieriger Kopf, lern den mal kennen, glaub mir, dass das wird, der hilft uns bei unserem Plan und so halt. Ne? Und ich liebe die Szene, wenn sie ihren Tod faked, wo sie und Sam Susi und Sam dann an dem Boot stehen und er ihr aus dem Mund den Zahn rausbrechen soll, damit man Spuren von der Leiche findet. Ja. Und er sich da, und er also, sich nee, nicht, er erst nicht hinkriegt und sie sagt, Herrgott, sie dann diesen Schluck aus der Pulle nimmt und sich selber den Zahn rausreißt. Und dann siehst du Sam, wie er so eklig so wegguckt und so nicht sehen kann. Das wäre so mein Part, weißt du?
Meine auf der einen Seite, ich kann da nicht hingucken.
Auf der einen Seite so der harte Motherfucker dann versuchen dann zu sein und im nächsten Moment sagen, oh Mädchen, ich kann mir das nicht ansehen, wenn du dir den Zahn rausziehst.
Mach das nicht, genau. Er sagt noch im Film, unser Match, das hatte ich mir notiert, weil jetzt wir irgendwie wenig Zitate hatten, haben, als Vertrauenslehrer findet man eine Menge interessante Sachen raus. Ich glaube, das war auch in einer der erotischen Szenen, die so eingeleitet wurden.
Also das ist genauso, das ist, wir lernen ja auch viel über Segeln. Er redet ja auch immer wieder über Segeln, ne? Und wie toll das ist. Und da gibt es ja immer die Diskussion, ist es Fahren oder Segeln und so, ne? Und wenn er dann mit Kevin Bacons Charakter diese Szene hat, wo er ihn dann quasi über Bord wirft, indem er dann das Boot ihn da an die Seite stellt und er das Boot dann in eine Kurve, eine Längskurve machen lässt, der nautische Gregor, weißt du,
Backbord, Steuerbord, genau, das hatten wir auch in Little Weapon.
genau. Nur da war auch ein Hai drin. Ne?
Da war ja unser Hai, ja, so schließt sich der Kreis, genau.
Da sagt er, in dem Film sagt ja Kevin Bacon dann, sagt ja Sam, als Kevin dann über Bord ist, oder beziehungsweise sein Charakter, sagt dann, ja, eine Sache vom Segeln, immer eine Hand fürs Boot und eine Hand für sich selbst. Dass man sich halt immer festhält mit einer Hand. Ne? Weil, kann ja sein, dass eine Welle kommt und dann geht man über Bord.
Passiert halt auf hoher See.
Passiert.
Was ich noch interessant fand, es war ja recht am Ende des Films, wie diese Szene auch mit eingeleitet wird von der Bildsprache her, denn wir sehen Kevin Bacon auf dieser Segeljacht und er trinkt ein Getränk und auf dem Getränk ist ein Totenkopf, interessanterweise.
Ja.
Das fand ich irgendwie interessant. Ja. Da passiert doch gleich etwas.
Ja, und er sagt ja immer, wenn er ihn dann losschickt, da mach doch mal das. Er hält ihn ja auch so fadenscheinig hin. Ja, die Bank hat gesagt, das dauert 2 Tage, bis das Geld überwiesen ist, bis du deinen Teil bekommst. Ach, ist doch Blödsinn. Nee, kannst du gerne anrufen. Aber lass doch mal ein bisschen mit dem Boot rausfahren und so. Und dann könntest du bitte mit dem Hebel mal da vorne versuchen, hier die Rad zu spannen oder hier in Knote doch mal hinten das Seil und so. Und da fühlt sich alles so, man wartet auf diesen Moment, wo er über Bord geht halt und so. Ne? Und wo er dann sagt, Mensch, du bringst mich noch um und so. Wo man so als Publikum dann da sitzt und sagt, genauso
wird es passieren. Ja, genauso wird es passieren.
Und natürlich passiert es. Und dann ist Susi auf einmal da und harponiert ihn auch noch und ist total
ablandet. Finde ich ein schönes Verb, harponieren.
Harponieren.
Ja, richtig. Ja, aber damit hatte ich auch nicht gerechnet. Ich habe bei sowas immer so, okay, vielleicht wegen nautisch passt es, aber okay, so eine Pistole oder so, aber harponieren, genau. Sie ist da ganz.
Harponieren ist super.
Schamponieren aber, und dann harponieren, ja.
Aber der Film hat schon, also man muss den, glaube ich, schon 2-3 Mal
genau,
gucken.
Genau, das ist
also
wirklich,
um den, also der natürlich ist der Effekt weg, den man, wenn man ihn das erste Mal gesehen hat, dass
das
man nicht mehr so gespannt ist. Ja. Aber
nach
der baut
Jahr
schon eine gewisse Spannung auf. Aber wie gesagt, ich finde ihn halt im Mittelteil ein bisschen zu langatmig. Und ich habe jetzt auch, als ich ihn nochmal geguckt habe, habe ich auch gedacht, naja, vielleicht so 20 Minuten kürzer wäre ja noch ein bisschen geiler. Halt, ne?
Findest du, weil Matt Dillon sagte über die Dreier-Szene, dass sie eine psychologische Dynamik hat, Gregor? Weiß ich nicht. Also,
nee, ich finde super, wie Neff sich an Sam klammert.
Sie klammert auch ein bisschen
Ende,
vielleicht.
Wenn du mal drauf achtest, sie klammert sich ja von hinten an ihn fest. Das wirkt so, als wirkt sie.
Dritte Rad am
war. Während er. Ja, so ein bisschen, ja.
Genau.
So ein bisschen, die im Hintergrund steht und Hintergrund bleibt und natürlich, man sieht dann die Küsse, aber ich glaube, die haben sich schon im Rahmen der Züchtigkeit der 90er Jahre schon so ein bisschen was beigedacht.
Es sollte nicht nur ein Haufen Leute sein, die sich auf einem Bett herumwälzen.
Sie zeigen schon überraschend viel für so einen 90er Jahre Film.
Ja, definitiv.
Gerade halt nur was die gute Denise da macht.
Genau, und die haben halt, wohl vor der Dreier-Szene, also Campbell
betrunken.
Und Richards betrunken, ein Krug Margaritas.
Ah, sehr gut,
so macht halt.
Barracuda.
Und Kevin Bacon war wohl gar nicht so fasziniert von dem Drehbuch. Er dachte so, es ist der größte Mist, den ich je gelesen habe. Und dann hat er ein paar Seiten weitergeblättert. Was geht jetzt ab? Und dann weiter. Das ist ja völlig krass. Ja, aber ist vielleicht auch so, es passt zum Film, was er sagt. Also man denkt nicht, was ist denn das für ein Scheiß, aber man, was geht hier ab?
Das ja, man denkt am Anfang, man weiß genau, worauf das hinausläuft,
genau,
das dass der irgendwie nicht, schuldig ist, dass er die Mädchen vergewaltigt hat und so und dann, dass das dann doch nicht gewesen ist und dann aber doch dahinter steckt und dann denkt man sich, Alter, was ist denn das für ein krasser Typ, dass der diese Anschuldigung gegen sich hat konstruieren lassen, damit hat er ja seinen Ruf auch nachhaltig geschädigt und so. Aber nur um das Geld zu bekommen, hat er quasi sich selber so, weißt du, das ist so wie, weiß ich nicht, auf den Wagen schießen lassen, indem man selber sitzt. Weißt du?
Ist vielleicht nicht so sinnvoll.
Deshalb glaube ich auch, dass dass Suge Knight nichts an mit der Ermordung von Tupac zu tun hat.
Okay.
Weil du lässt doch keinen Typen auf das Auto schießen, indem du selber sitzt, Alter.
Das
so verrückt ist doch kein Mensch, Alter.
Eigentlich nicht. Es gab wohl auch, ich weiß nicht, ob das typisch für die Region ist, aber Amerika, da sind ja viele Tornados. Ja, Grüße an die Bundeswehr. Gibt es da noch Tornados?
Der war gut. Der war gar nicht schlecht.
Genau.
Der war gar nicht schlecht,
und da hat wohl irgendwie ein Tornado fast den Drehwohnwagen zerstört, den die Produktion benutzte. Also wahrscheinlich hätte der Film dann gar nicht existiert oder so, wenn da, weiß ich nicht, was da für wertvolle Bänder oder Filmrollen.
Die ganzen.
Alles weg, aber ja, war jetzt nicht.
Also wir haben jetzt so, wir wollten ja auch nicht so im Detail die Story durchgehen halt, ne? Weil der Film einfach auch sehr viel hin und her springt und vieles auch Redundanz macht. Ich finde, deshalb ist es super, den Film, glaube ich, mal so vernünftig selber zu erleben.
Den muss man
und sich mal, deshalb, den ist ein bisschen schwer, den nachzuerzählen, weil er halt wirklich auch springt. Aber er hat einfach sehr, sehr viele tolle Stellen, aber die Erotik-Komponente wird ein bisschen kaputt gemacht, finde ich, dadurch, dass er ein bisschen zu kompliziert ist mit der Auflösung. Da ist er wirklich hart an der...
Also es ist eher gut, so Crime-Thriller, ne? Also das Erotik, ja, das ist genau. Schon da, aber ist jetzt vielleicht nicht so, ja, das Hauptelement, genau.
Also da war ich bei ein paar Szenen bei Eiskalte Engel hier mit, ne, da habe ich schon gedacht, oioio, jetzt macht sie nochmal heiß.
Eiskalte Engel waren ja später dann, in 99, ja.
Ja, der war ein Jahr später. Aber ganz ehrlich, diese Pool-Szene zwischen Neff und Denise, ne, wo die beiden erst ohrfeigen und dann versöhnt man sich und so. Vertrau mir, ja.
Bam, das ist so,
vertrau mir. Ach.
Ja, und Vertrauen. Kevin sitzt da im Busch und filmt.
Ich fürchte, ich kann niemandem vertrauen.
Vertrau mir.
Klassiker.
Habe ich mir auch gesagt, wie geil so der FBI-Agent dann im Busch sitzt, das Ganze so filmt und dann, also da passieren Verbrechen, aber er greift auch nicht ein.
Nee,
weißt du?
Warum auch?
Genau. Der Film war erfolgreich, aber mehr so geheimtippmäßig, ne, so ein bisschen, ne? Also er war kein übermäßiger großer Hit, ne?
Aber für Bill Murray, denn der hat den Los Angeles Film Critics Association Award Prize, wie auch immer, als bester Nebendarsteller für den Film und auch für Rushmore, die Wes Anderson-Komödie in dem Jahr bekommen. Also da lief es 98.
Ja, da ging es dann künstlerisch wieder hoch bei ihm. Ne?
Genau.
Das wäre super, wenn er den MTV Movie Award-Gewinner für Der beste Kuss geworden wäre, weißt du? Ja. Tobey Maguire, das ist so geil. Robert Downey Jr., der dreifache Oscar-Preisträger und der MTV Movie Awards-Gewinner für den besten Kuss, Tobey Maguire.
Genau. Eigentlich, das hast du erwähnt, die Szene, die ja, ich glaube, war das die Szene, die auch nach dem Abspann kam? Diese Duschszene war nach dem Abspann, ne? Mit Kevin Bacon?
Nee, die ist richtig drin.
Die ist richtig
drin. Wo man den Loris von wer den Loris von Kevin Bacon mal sehen will, der hat hier die Gelegenheit.
Genau.
Timecode habe ich jetzt nicht.
Nee. Genau, aber da sollte nämlich sich Matt und Kevin eigentlich küssen und gegenseitig einschäumen. Aber dann dachte man,
ganz ehrlich?
Naja, ist eine Wendung zu viel, wurde dann gedacht. Aber es wäre auch, glaube ich.
Ja.
Es ist dann too much, es ist auch so schon sehr viel.
Das kann sein. Ich hatte allerdings bei der Szene auch einen Moment lang gedacht, oh, das könnte jetzt in diese Richtung gehen. Aber ehrlich gesagt, die haben nie verliebt gewirkt ineinander, weißt du? Also das wäre so ein
auch
bisschen
nur
vielleicht.
Einmal in einem Satz wird erwähnt, dass er vielleicht homosexuell ist, der Cop, oder irgendwie so angedeutet, aber nur von, weiß nicht, ob es von wem das genau war, aber das wird auch nicht nur so nebenbei, also deshalb.
Sie haben das nicht aufgemacht.
Die haben es nicht aufgebaut, Fall, also. Dass das so ist, oder ich habe es nicht so wahrgenommen. Dass
also er wollte halt
Fall
Geld.
Ist,
ne?
Ja, doch,
er wollte halt Geld
so.
Halt, ne? Ja.
Das ist natürlich auch der Klassiker im Film, wie die Bildsprache dann diese komischen Bars oder Spelunken da so grün, war es grün sogar angeleuchtet, ne? Irgendwie diese,
wie
man sich es da so vorstellt, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass da diese Dinger da so rumstehen, ja? Also,
Ja. Also alle das Szenenbild, die Kulissen und so, das ist alles wirklich gut. Auch die Gerichtssaalszene und so, das ist wirklich
da wirft ja
toll
Denise,
gespielt.
Was wirft sie denn da? Ich weiß es gar nicht. Eine Flasche?
Das wirkt wie das so ein Wasserkrug und so. Ja, Wasser hier für Getränke, die da rumstehen. Da ist übrigens im Gerichtssaal die Kamerafahrt super, wenn du die ganze erste Reihe siehst. Wenn du dann so die ganzen Stars aus dem Film siehst, wie sie da in einer Reihe sitzen, hier von das ist voll super. Voll super. Da musste ich ein bisschen loslachen, dachte ich mir so, von Robert Wagner ab nach rechts so die Kamera und so.
Genau.
Da habe ich mir schon gedacht, die haben schon viele bekannte Gesichter dabei, die man vom Namen nicht so einordnen kann, wo man aber gesagt hat, irgendwie kommt der mir bekannt vor.
Ja. Und in der Szene hatte die Denise auch irgendwie Angst, dass sie da das, was sie wirft, dass sie da irgendwie wen trifft. Und dann hat sie aber es geschafft. Ich weiß nicht, also sie sollte wohl, glaube ich, mit einer anderen Hand werfen.
Sie hat auf jeden Fall, also wenn das der Wurf ist, also, ich weiß ja nicht, ob der das was,
ich weiß
ja nicht, ich glaube ja nicht, dass, ja. Nee, das wird ja nicht so sein, oder? Also die werden ja nicht den echten Wurf genommen haben, der bei ihr, der dann hinter Susie an die Wand gehauen ist.
Nee, ja. Wahrscheinlich den ersten. Genau, und natürlich, das können wir so mitnehmen, es ist ja der erste Kuss zwischen zwei Frauen, die das noch nie getan haben. Also
wie?
Was?
Wie der erste Kuss der erste von zwei Frauen,
die das... Also zwischen zwei Frauen. Das haben die noch nie gemacht, also Neve und Denise Richards.
Ach so.
Das hat sie,
ach so, ich dachte, jetzt sagst du.
Nein, die haben doch schon geküsst. Genau.
Nein, ich meine, dass das filmisch der erste Kuss zwischen zwei... Nein.
Also genau. Die Neve hat nämlich in ihrem Tagebucheintrag über Wild Things geschrieben, was sie super so macht, ne? okay, ich werde zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Mädchen rummachen. Es ist so interessant, dass man oft Dinge über sich selbst lernt und neue Erfahrungen macht, wenn man eine Szene dreht, weil es Dinge sind, die man normalerweise im Leben nicht tun würde.
Ja, ja, das glaube ich.
Ja, genau. Und in der aber
mein Gott.
Warum nicht?
Also, das ist sicher, gibt es sicher schlechtere Kurspartner für sowas.
Genau, und in der
Liebes Tagebuch, morgen darf ich Denise Richards küssen.
Ja, sie liest sich doch gut.
Dein Matt.
Dein Matt.
Dein Matt. Das hat Matt Dillon sicher auch in sein Tagebuch geschrieben.
Das fand ich auch interessant. In der Deleted-Scene habe ich jetzt natürlich nicht gesehen, weil null Extras bei mir. Wird wohl enthüllt, dass Susie eigentlich Kellys Tante ist, da sie das Kind von Kellys Großvater und Susies Mutter ist. Großvater Van Rain hat den Tod von Susies Mutter durch Alkoholismus passiv herbeigeführt.
Ja, aber da wird es dann noch zu kompliziert. Das wird dann noch zu
kompliziert. Ja, ich wollte gerade sagen, ich baue mir hier meine Tafel auf, so nach dem Tatort. Warte mal, der war zum Zeitpunkt des sorry, das ist too much dann.
Ja, das wäre wirklich ein bisschen too much. Und ich hatte am Ende des Dings sowieso ein paar Probleme mit den Namen, weil ich mir dann nicht mehr so richtig gemerkt habe. Ja, ja, dann hieß es, ja, sie wäre mit dem und dem und dem und dem. Und ich musste dann erstmal wieder gucken, wer das überhaupt war.
Also es ist wirklich so ein Film, wo man so nebenbei guckt, warte mal, der wird gespielt von dem. Okay, das ist...
Ist wirklich so. Aber es ist ein lohnender Film. Es ist ein unterhaltsamer Film. Man kann den durchaus auch mehrfach gucken. Aber natürlich ist die große Spannung halt, wenn man ihn das erste Mal guckt. Ne? Leider ist der aktuell nirgendwo beim Streamer so richtig drin, also nicht inkludiert. Ja. Man müsste ihn dann jetzt hier bei, weiß ich nicht, bei Prime Video oder so, müsste man ihn kaufen und so. Oder
ausleihen geht.
Oder wie du den EU-Import, den
genau. EU-Import. Holt euch die spanische Blu-ray ohne Extras. Das ist
voll geil. ich hörte, du kannst das Geld ja du hast ja 13 Euro dafür bezahlt.
Ja, es war irgendwie eine Aktion gewesen, ja.
Ja, du holst sie dir einfach zurück, indem du jetzt anbietest, die zu verleihen für gewisse, ne, weißt du?
Genau, immerhin nur her schicken, genau.
Ja,
nur Porto.
So wie früher. So Porto. Naja, nee, du musst schon ein bisschen was nehmen.
Ja, aber gab es das irgendwann? Aber Gregor, das gab es doch. Es gab, mein Kumpel von mir hatte es gemacht, ich weiß nicht, wie das hieß, das war praktisch wie so eine Verleihvideothek,
wo Love Film hieß das.
DVDs bekommen hast und zurückgeschickt hast, was völlig crazy wirkt, aber hat wohl 2 Jahre funktioniert, ich weiß es nicht.
Das lief eine Weile. Ich kenne Leute, die das auch gemacht haben, da hast du die DVD nach Hause bekommen und war so eine Versandtasche dabei, hast den Film geguckt und hast ihn dann einfach mit der Versandtasche in den nächsten Briefkasten geworfen. Dann ist er wieder zurückgeschickt worden. Das war Love-Film oder so. Ja, war so,
Wahnsinn.
Das ist ja gut, jetzt auch 15 Jahre her wahrscheinlich halt. Ne?
Aber war vielleicht so nach den Videotheken so diese Zwischenzeit vielleicht. Ja.
Die kurze Zwischenzeit, richtig.
Ja.
Die kurze Zwischenzeit, ja.
Was mir null aufgefallen ist im Film, ich weiß nicht, weißt du denn, wie dieses Boot heißt von Lombardo?
Pegasus.
Helios. Der griechische Songgott.
Helios.
Echt? Der griechische Songgott, der auch der Gott der Schwüre und des Sehens war. Okay. Was ich immer interessant finde, weil wir jetzt auf Gottheiten stoßen, okay, Grüße an alle Stargate-Fans, diese Götter, egal ob es Griechenland ist oder was, ich finde, die haben immer so zwei Aspekte. Hier, Göttin der Liebe und des Fahrrads. Das sind immer so zwei Dinge, die null zusammenpassen, oder? Ich meine, Schwüre und des Sehens, Gott des Glaubens und des Schlafes.
Das ist auch hart. Das ist auch echt hart, ja.
Genau, Susi, IQ hast du erwähnt. Genau, dieser IQ.
200.
Genau, 200. Wir haben es nachgemessen mit wissenschaftlichen Blu-ray- und DVD-Messungen.
Ja, wir kommen zusammen in die Nähe davon.
Bestimmt, bestimmt. Und zu Beginn sieht man auch, wie sie da irgendwie in diesem, das ist ja wie so ein Trailer, ne? Oder diese, ja, wo sie wohnt oder genau, wie so ein
Wohnwagen-Ding. Ja, genau, genau, so ein bisschen ärmlicher halt. Ja, genau. Von der Familie das Kiffer-Punker-Girl heißt. So sieht sie ja auch aus.
So sieht sie auch aus, genau. Und da liest sie nämlich ein Buch des Schriftstellers, des französischen Louis Ferdinand Céline, wenn man den mal ausspricht.
Wer kennt ihn nicht?
Genau. Und da liest sie irgendwie tot auf Raten und durch dieses Buch, was sie liest, soll ihre Genialität verborgen bleiben. Ich weiß nicht, ist das so ein Liebesroman-Schinken, wo man nicht schlau sein muss? Es klingt jetzt so, deshalb, ich kenne den Schriftsteller nicht, aber das wirkt so, als ob das so ein Ding ist, was man nebenbei liest und jetzt nicht so anspruchsvoll ist. Keine Ahnung. Liebe Autoren, falls ihr das hört, schreibt uns, was es mit diesem Buch auf sich hat und was es ja in diesem Film geschafft hat, aus irgendwelchen Gründen. Auch interessant, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Zettel, wenn man drüber nachdenkt, könnte es vielleicht zu einem Zehntel hinkommen. Gregor, wie politisch findest du diesen Film? Weil irgendwie, ja.
Keine Ahnung. Ist er gedacht irgendwie politisch oder was?
Der Regisseur meinte in einem Interview mit The Flashback Files, was wie, weiß nicht, klingt wie eine illegale Brennbude, sagte der Regisseur, dass es dies nicht nur sein kommerziellster Film, sondern auch sein politischster Film sei. Okay, er hat nur 5 gemacht oder so. Er erklärte, dass es in dem Film um Klassenvorurteile geht. Wer gewinnt? Das Mädchen aus dem Wohnungspark? Sie ist ganz allein auf dem 90-Fuß-Segelboot draußen in der Karibik. Ziemlich jeder andere ist tot. Das war in den 90ern mit der Konzentration des Reichtums. Aber das Mädchen aus der Wohnungssiedlung ist ganz unten.
Das könnte wirklich sein. Das ist ein Aspekt, ja, stimmt.
Ja, okay, man merkt, sie ist so die Kifferin und in diesem Trailer und die andere ist halt so High-Class-Millionärin. Aber ich finde, wird jetzt in anderen, in so Dialogen wird das doch nicht so, wird das thematisiert so, na nicht
ja,
dann,
doch,
teilweise,
es wird schon
okay,
so
von
bisschen,
den Cops,
ja,
so ein bisschen, ja, da, aber das ist
die eine
nicht so
kommt
ein zentraler
aus gutem Haus,
genau,
ja die eine kommt aus gutem Haus, der glaubst du mehr und die andere ist so ein bisschen
ja, okay,
keine Familie
okay, ja.
und das Kiffer-Girl halt, oder die Avril Lavigne der End-90er halt.
Stimmt,
so ein bisschen,
Skaterboy.
He was a punk, da.
Super Song, hört ihn jetzt.
Ja.
Wirklich, ich habe den Film gesehen und das, was ich jetzt gar nicht in meinem Mindset hatte, okay, Politik, aber wenn man drüber nachdenkt, ist da was drin, aber ich finde, das ist jetzt nicht ein Großteil des Films.
Nein,
eher so ein Crime-Thriller, der diesen Aspekt irgendwo versteckt noch hat. So,
aber dieser Aspekt, den kann man schon gelten lassen, dass das durchaus ein Thema ist, ja, richtig.
Bacon und Campbell fanden es auch super, dass Bill Murray dabei war, denn sie fanden es wichtig, dass man auch in dem Film lachen konnte und das praktisch diese schmierige Anwaltssache, genau, die war auch ganz in der
Sache. Er ist wirklich ein Highlight. Er ist echt ein Highlight.
Er kommt wirklich gefühlt nur 3-mal vor. Autofahrt vor Gericht und dann 2 Szenen, eine, wo sie sich treffen, also der Angeklagte und er, und sonst so oft kommt er nicht vor. Ne? Also,
ja, aber macht schon Eindruck. Also Bill Murray ist großartig in der Rolle.
Super. Also, allein dafür lohnt sich es schon, die Zeit zu investieren. Was noch hätte sein sollen, also wie gesagt, dass, wenn man so überlegt, der Film, wie er jetzt ist, in diesen Variationen, egal wie lang, unrated Kino, TV-Fassung, er hätte noch viel verstrickter sein können. Ich finde es so schon über die Grenze hinweg eigentlich teilweise.
Ja.
Was dazu kommt, der Abspann sollte ursprünglich noch rückwärts ablaufen. Also bei aller Liebe, das ist wirklich dann too much und also so ist es schon wirklich so, dass du eigentlich mit einem Zettel mitschreiben musst, warte. Deshalb sehe ich jetzt auch so, dass gut, dass das wirklich zu viel gewesen, finde ich. Ne? Und unser Regisseur hatte die Idee, dass, also es gibt ja Fortsetzungen, wahrscheinlich wie bei Ace Cutter Engel.
Alter, die 4, 3 Stück, ne?
Ja, die man wahrscheinlich nicht sehen braucht. Ich habe vielleicht mal was gesehen, aber das ist...
Nie.
Braucht man nicht. Und der John McNaughton hatte die Idee, eine Fortsetzung, dass eben Susis zukünftige Tochter damit spielt und das hätte Wild Child Things gehießen.
Ach, okay.
Ja, aber war dann tatsächlich keiner dann daran beteiligt und wollte das.
Also da war die Zeit von Audio, Video, Fokus, Foto wahrscheinlich vorbei. Also ich habe da keine mehr in keine mehr in Filmzeitungen gehabt oder in irgendwelchen Magazinen.
Was man noch sagen kann, sind die Auszeichnungen. Also da gab es nämlich noch Daphne Rubin Vega, beste Nebendarstellerin. Wen hatten die gespielt? Das ist das kommen jetzt nämlich mit diesen Namen durcheinander. Das ist auch ein geiler Name. Warte mal, ich muss
das Bild. Das ist super, das ist die
Polizistin. Ach, das ist die Polizistin, das ist das mit den Namen, siehst du?
Ja, mit Gloria Perez. Weil das ist die Figur, an der ich die ganze Zeit immer dachte, die kommt mir so bekannt vor. Aber ist sie nicht. Also ich kenne die Schauspielerin auch nicht so wirklich. Aber ich habe die ganze Zeit an Ben Siskos Freundin gedacht.
Ach so, vom
Captain Cassidy Yates.
Ja, stimmt.
Ich habe immer wieder an Cassidy Yates gedacht, aber ist sie nicht. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich denke aber oft an so Cassidy Yates.
Ja. Ihr habt das auf Band. Genau, und die wurde als beste Nebendarstellerin mit dem Blockbuster Entertainment Award ausgezeichnet. Ja, macht es gut und ist auch vielleicht der
unaufgeregtere. Die kommt auch raus aus der Sache.
Sie lebt und sie hat da normal das eigentlich ermittelt. Ja, genau. Bill Murray hatten wir gesagt. Leider nicht geschafft, aber also so wie was in Cruel Intentions hatten, aber Denise Richards, Neve Campbell und Mitteln wurden bei den MTV Movie Awards in der Kategorie, Krieger, auf welche Kategorie, nominiert.
Bester Kuss?
Es ist richtig. Kuss? Leider nicht geschafft. Es stand nur nominiert. Verdammt. Aber das hätten sie doch
gewonnen. Ich möchte aber dann mal wissen, wer dann gewonnen hat. 98.
Was ist denn, wenn ich das bei Google eingebe? Was kommen da für Bilder? Warte. Best.
Ich habe ein bisschen einen Kuss.
Das müsste man wirklich mal machen. Beste 89. Jetzt hast du mich so verwirrt mit deinen 88er. So, warte. Bester Kuss. MTV Movie Awards. Warte. Adam Sandler und Drew Barrymore. Eine Hochzeit zum Verlieben?
Alter, leck mich am Arsch.
Das ist das Shiny-Ding oder was? Nee. Leute, das ist ja den.
Ey, du hast recht, Adam Sandler und Drew Barrymore, The Wedding Singer.
Also nichts gegen die zwei, aber naja, weiß ich jetzt nicht.
Aber wer da nominiert war, ne? Also das ist ja hier, obwohl, nee, bist du sicher, dass das, nee, 99 ist das. Das ist 99 in die Dings reingegangen. Hier, da war Matt Dillon, Dennis Richard, Neve Campbell für White Things für 99. Gewonnen hat Joseph Fiennes und Gwyneth Paltrow für Shakespeare in Love.
Ja, okay. Ne? Das könnte ich eher akzeptieren
Aber Adam Sandler und Drew Barrymore so bei den Singer. Und hier ein Jahr später haben wir Sarah Michelle Gellar, Selma Blair, Cruel Intentions.
Haben sie geholt, ne? Zu Recht, völlig zu Recht.
Ja, zu Recht, ja.
Ja, und ich hatte es dir, glaube ich, auch vorhin schon gesagt oder geschrieben, wahrscheinlich gesagt. Ich könnte mir auch vorstellen, das ist so, den Film, den kannst du super als Double Feature auf eine Blu-ray mit Cruel Intentions. Ich würde in eine ähnliche Richtung. Cruel Intentions ist, würde ich jetzt mal sagen, der bessere Film.
Der bessere, ja.
Von den Maßstäben. Struktur, ja. Soundtrack ist abwechslungsreicher.
Episch.
Sebastian, es ist Sebastian, der hat eine Ausstrahlung.
Es ist SMG.
Ja, SMG. Es ist, das ist Reese Witherspoon, deshalb. Aber ich mag den Film, du hast recht, der ist wirklich
ich mag ihn auch.
Relativ lang. Aber sowas, wo man denkt danach, ich gucke nochmal und dann vielleicht entdeckt man dann noch irgendwelche Zusammenhänge und das ist wirklich.
Gönnt ihn euch.
Schöner Streifen, genau, gönnt ihn euch.
Reicht ihn ja, irgendwann wird er wieder auf dem Streamer auftauchen vielleicht kommt er mal im Fernsehen. Ich habe ihn immer so verordnet mit 22 Uhr RTL 2. Wenn er da nochmal kommt, da gönnt euch Wild Things. Ne? You make my heart things.
Was ich mit diesem Soundtrack verbinde, wir schweifen ab, aber das kennt ihr, ist natürlich Battlefield Vietnam, das Spiel. Da ist ein richtig geiler Soundtrack drin. Richtig geiler. Diese alten Lieder, die kenne ich eigentlich nur. Ich weiß, die sind alle Kult und Dings, aber das ist für mich Battlefield Vietnam. Alles. Wer da noch nominiert war, 99, waren für den Kuss natürlich, ist es wichtig, George Clooney und Jennifer Lopez, Out of Sight, dann
so geil.
Jeremy Irons und Dominique Swain, Lolita und Ben Stiller und Cameron Diaz, There's Something About Mary, wie hießen der?
Verrückt
nach Mary, danke. Ja, genau. Das war ja der Frisurenfilm, ne, mit,
Der ist aber super, ich mag Verrückt nach Mary.
Wann habe ich ihn das letzte Mal gesehen, weiß ich gar nicht mehr. Ja.
Oh, der ist gut, Verrückt nach Mary ist ganz gut, ja. Ist halt immer schwer, über Komödien zu reden, finde ich, weil das einfach, da kommst du dann schnell in so ein Gag-Feuerwerk und jeder haut einen Spruch dann dazu raus, ne? Ja, aber ich glaube, dann sind wir eigentlich soweit durch, ne, mit White Things,
Ich glaube, wir sind durch. Wir haben natürlich Scream erwähnt, Apocalypse Now, das passt super hier rein, auch wenn ihr euch vielleicht die Augen verwundert reibt. Dann kann man noch sagen, der Bacon, also der sagt dann auch zu diesem, ja, ich weiß gar nicht, wie der heißt, es ist einfach der Typ, der da Segelboot fährt und auch aus ärmeren Verhältnissen stammt, so habe ich es wahrgenommen. Der sagt dann zu dem nämlich, als der irgendwie weggeht, die Menschen sind oft anders, als man sie einschätzt. Der Satz kam für mich ein bisschen so aus dem Nichts, so der halb philosophische Satz, aber ja, anscheinend ist das so. Ein
Werbesatz.
So. Ja, ja.
Ja, aber das ist so ein, auch ein Werbesatz, der wahrscheinlich für irgendeinen Trailer geschrieben und geschrieben
wahrscheinlich,
wurde.
Wahrscheinlich, ja. Guckt euch den deutschen Trailer an. Es ist interessant.
Eine Freude.
Es ist eine Freude. Und ja, ich hab's auch getwittert, ne? Also, Versuchung lockt, Fantasie verführt, Verlangen entflammt. Aber der Schein ist trügerisch. Ja, was soll ich noch sagen, oder? Also das ist
mir schon zu viel Text dann.
Wenn ihr jetzt den Film nicht seht, weiß ich es selber nicht. Ja.
Absolut. Guckt ihn,
genau. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir ja noch einen ähnlichen für den Hot Summer, der jetzt noch gilt. Sagen wir einfach mal, vielleicht finden wir
noch
was
Ähnliches. Mach doch einen Vorschlag. Vielleicht findet einer
oder genau, Vorschlag, genau. Ja. Schreibt uns was vielleicht in die ähnliche Richtung geht. Egal, ob es Erotik-Thriller oder was ist da noch? Erotik-Polit-Thriller haben wir jetzt gelernt, vielleicht ist. Ja. Wobei es aber wahrscheinlich nur zwei Filme gibt, die irgendwo rezitiert werden, aber warum nicht?
Ja.
Ist dann wahrscheinlich ein christlicher Film aus dem Jahr 1971. Aber da sind wir uns nicht zu schade drum.
Genau.
Genau.
In diesem Sinne.
Ja, in diesem Sinne, es war mir eine Freude wieder. Und ja, nach Coolest Intentions ging es hier weiter mit Wild Things und schreibt uns gerne eure Ideen dazu und wie ihr den Film fandet. Vielleicht kennt ihr den und habt ihn geschaut wegen männlichen oder weiblichen Hauptdarstellern, was ja keine Schande ist, was man so macht.
Klar.
Genau. Und dann würde ich sagen, Gregor, bis zum nächsten Mal und liebe Zuhörer, macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Schön.
Two's company, three's a crowd.
Our guests today come from the Blue Bay Police Department.
Why don't we begin with a question? What is a sex crime?
Not getting any.
Welcome to the town of Blue Bay.
Hi, Mr. Lombardo.
Girls.
So where's your hose, Mr. Lombardo?